Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Salü.
Salü.
Banausengefolgschaft. Mhm. Oder auch Banausen können wir sie eigentlich nennen. Ist ja, wir sind Banausen, die sind Banausen.
Sind wir nicht alle ein bisschen Banausen?
Sind wir nicht alle ein bisschen Banausen, genau.
Und neuerdings auch Bastarde.
Ja, Bastarde gibt's auch. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit identifizieren wollt, aber von mir aus.
Na?
Alles, was fit.
Die haben doch jetzt auch schon eine Gefolgschaft. Gut, da gibt's sehr viele Überschneidungen.
Ja, die haben ja, die behaupten ja von sich so, dass die, weiß ich nicht, dass die einen Haufen 85% Leute haben, die uns nicht hören, sondern die exklusiv nur die Bewegtbild-Bastarde hören. Auch eine steile These. Also ich frage mich auch, wo die herkommt. Nur weil einer mal kommentiert hat, der dem vielleicht nichts gesagt hat. Woher wissen die, dass der nicht Bewegtbild-Banausen auch noch hört? Aber okay, lassen wir die mal an ihm glauben. Die Größenwahnsinnigen, meine Herren, insofern von mir aus.
Abgefahren. Ja, also.
Jetzt sind die dir nicht mehr so sympathisch, oder?
Nein, ich überlege gerade, wie
wir
das jetzt
haben wir ins eigene Haus geholt, Alter. Haben wir unser eigenes Nest hier, haben wir ein eigenes Bett zum Schlafen gegeben.
Ich finde das immer noch super.
Ja, ich finde es auch super.
Und ist ja auch, das ist auch gut, wenn die dann noch Leute dazu holen, die uns vielleicht noch nicht kennen, dann, weißt du?
Win-win.
Win-win, ja.
Wobei aber vielleicht hören jetzt dann und sagen so, was denn das ist, die sind ja voll scheiße. Warum machen Dennis und Dave nicht die Bewegtbild-Banausen-Episoden?
Ja, können die ja finden. Also wenn die dann irgendwann in der Überzahl sind, ja, dann können wir abgeben. Haben wir
ein Problem, ja.
Weiß nicht, ob das dann so ein Problem ist.
Ist kein Problem?
Nee, vielleicht spielt uns das ja in die Karten. Vielleicht haben wir dann wichtigere Dinge zu tun. Vielleicht haben wir da schon selber unser drittes Spin-off.
Vielleicht haben wir da schon unser drittes Spin-off, richtig.
Ja.
So ein Sport-Podcast.
Ja, ohne Scheiß. Wir machen einfach irgendwann so auf Taylor Sheridan der Podcast-Landschaft. Weißt du, so, der arbeitet, glaube ich, gerade am 5. Spin-off von Yellowstone. Mhm. Und es funktioniert alles.
Ja.
So, warum nicht?
Ich finde schon krass, wie viel Freiheiten wir den lassen für so ein Spin-off, weißt du? Also ich glaube so, dass andere Spin-offs, ich glaube, dass Tyler Sheridan bei seinen Spin-offs auch eine Menge mitredet und eine Menge so mit involviert ist.
Er schreibt die alle.
Er schreibt die alle. Wir lassen die einfach machen so.
Ja.
Die machen so ihr Ding. Und was ist der Dank? Der Dank ist, dass sie sich völlig absagen und sagen so, ja, nee, eure Scheißaufgaben machen wir nicht mehr. Mhm. Ich habe jetzt hier meinen eigenen Podcast.
Okay, du meinst, wir sind Paramount Plus und die sind Tyler Sheridan.
Ich glaube ja.
Ja,
ja, das passt.
Okay, fuck, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja. Dann machen wir uns irgendwann auch fett abhängig von denen.
Wir haben Scheiße gebaut.
Ja.
Wir sind jetzt die Azubis.
Verdammt.
Verdammt.
So schnell kann es gehen, ey.
Ja.
Ja, okay. Na gut, trotzdem machen wir das hier zum 396. Mal jetzt in der Konstellation.
Und das ist richtig.
Ist immer noch gerne und steuern hart auf die 400 zu.
Das machen wir.
Und wir haben vor kurzem noch drüber gesprochen, dass wir uns noch nichts überlegt haben. Das hat sich zwischenzeitlich geändert.
Ja.
Es gibt einen Plan.
Es gibt einen Plan. Wir überlegen uns ja öfter mal was Neues, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Und unsere Ideen sind grenzenlos. Ja,
es ist wirklich.
Wir wiederholen uns immer noch nicht.
Nee, nee. Das variiert jedes Mal und es ist abenteuerlicher denn je.
Aber es passt wunderbar, weil erstens ist es Weihnachtszeit, ja, die Zeit des Schenkens. Mhm. Und zweitens habe ich ausgerechnet, die 400. Episode ist tatsächlich die Episode, mit der wir das Jahr abschließen.
Ach was.
Als hätten wir es getimed.
Mensch.
Ja, ich habe jetzt mal die Bastarde so mit einbezählt. Also die 400 müsste die letzte Episode, die letzte reguläre Episode dieses Jahres sein.
Mhm. Gut. Vertrauen wir da mal auf deine Rechenskills.
Ein schönes Abschiedsgeschenk haben wir für euch.
Voll.
Aus diesem Jahr.
Ja.
Oder überhaupt. Wer weiß. Fragezeichen.
Gibt es wieder eine längere Pause? Jetzt auch Winterpause.
Winterpause, ja. Wir machen jede Jahreszeit machen wir jetzt 2 Monate Pause.
Hey, aber also mal ganz ehrlich, dann hätten wir einfach 4 Monate im Jahr, die wir noch machen müssten, ne? Oder?
Ja, easy living.
Ja.
Wo sollen aber die ganzen Filme hin, die wir konsumieren?
Ja, die Episoden werden dann halt länger.
Ach so, dann dafür 12 Stunden Episoden.
Ja, genau.
Ja, gut, okay. Nimmt sich nichts, glaube ich.
Nee, echt nicht. Könnten wir dann auch einfach mal am Stück aufnehmen und dann halt hinterher splitten.
Ich glaube auch im Nachhinein, die Aufteilung war auch für den Arsch.
Was,
auf Filme auf und Dienstag Serien? Und Freitag.
Ach so.
Das hat sich nicht, also mittlerweile hat sich das so eingependelt, dass die genauso lang sind wie früher.
Das
obwohl
stimmt,
wir weniger
ja.
Projekte haben, warum auch immer.
Ja.
Egal.
Egal, gucken wir mal. Mir ist unmittelbar vor der Aufnahme aufgefallen, dass ich viel zu wenig gegessen habe für die Aktion jetzt. Deswegen
so.
Vielleicht werde ich dann relativ schnell so ein bisschen hangry und hetz uns dann eh hier durch.
Ach so.
Mal gucken.
Ich dachte, dein Magenknurren macht dir Probleme, was die Soundabmischung
angeht. Ja, nee, das ist dann halt mit drauf. Müsst ihr mitleben.
Also wenn du so wie in Folge 1 bis 80... Wenn du da so auf meine Filmrezension reagierst und mich ständig anfährst, dann weiß ich, okay, es ist der Hangry Lee. Ich soll das nicht persönlich nehmen.
Genau, nee, heute bitte nicht.
Okay. Naja, dann brauchen wir gar nicht die Sache in die Länge zu ziehen. Sag doch mal unserem werten Banausen-Publikum, was wir uns denn überlegt haben als weihnachtliches Präsent. Denn wir haben ja in der Supporterschaft auch eine sehr treue Gemeinde der Los-Supporter. Und diesmal haben wir gesagt, wollen wir exklusiv mal was für die machen.
Ja, eben. Die Supporten, die müssen natürlich belohnt werden. Und wir haben uns die Los-Supporter ausgepickt. Mhm. Weil das jetzt glaube ich, auch schon in letzter Zeit öfter mal vorgekommen ist, dass die von sich aus einen Film aufgewertet haben. Und ja, irgendwie dachten wir dann, bietet sich's an.
Aber sind ja auch nicht alle so scheißvermögend, wie vereinzelt so. Also teilweise haben sich ja da Gemeinschaften gebildet, dass sie gesagt haben, so, pass auf, wir sind zwar Flaschensammler, aber wenn sich 7 Flaschensammler zusammentun und jeder packt 2 Euro in die Mitte, ja, dann kriegen wir einen Auftragsfilm zusammen.
Crowdfunding für einen Auftragsfilm.
Crowdfunding, genau. Andere sagen so, ach komm, ich habe zwar die Kohle, aber ich mir fallen keine Auftragsfilme ein, deswegen schmeiße ich hier Lose rein und ist auch fein. Also genau, ein paar haben die Filme aufgewertet, aber diesmal wollen wir, dass ihr euer Geld im Portemonnaie lässt.
Ja, wir machen das jetzt nämlich. Und deswegen haben wir die Namen der Los-Supporter auf Lose geschrieben.
Ja.
Und jetzt ziehen wir jetzt ganze 4.
Also wohlgemerkt, aktive Los-Supporter sind da drin. Nicht irgendjemand, der uns irgendwie, der für 1-2 Monate mal am Start war und dann raus ist, sondern hier sind wirklich die Leute, die uns in dieser letzten Episode des Jahres, am Ende des Jahres, immer noch die Treue halten und an unserer Banausenseite sind. Euch beschenken wir, indem ihr einen Losfilm aus der Tabelle, den ihr schon reingeschmissen habt, einfach mal nicht auf die Ziehung warten müsst, sondern den direkt aufwerten dürft zum Auftragsfilm. Mhm. Lee und ich gucken den beide und werden diese Filme dann in der 400. Episode rezensieren für euch.
Ja.
Und wen wir noch ausgeklammert haben, weil die sind sowieso steinreich und können sowieso jeden Monat einen Film beitragen, das sind natürlich die Auftragssupporter. Das heißt, ihr seid nicht in diesem Lostopf, auch wenn ihr natürlich monatlich immer Lose reinschmeißen könnt, haben wir jetzt mal gesagt, das ist ja Schwachsinn, euch damit reinzunehmen, weil ihr habt ja eh Auftragsfilme, sondern wir wollen wirklich exklusiv mal die Los-Supporter glücklich machen, Supporterinnen. Mhm. Und aus dem Portfolio haben wir da jetzt Lose, wo wir jetzt 4 haben wir gesagt?
Ja.
Wo wir jetzt 4 Namen ziehen und
ist ja die 400. Episode.
Richtig, 400. Episode, 4 Filme und genau, und 4 Hausaufgaben für uns. Ja, dann walte deines Amtes.
Zieh ich 2 und du 2 oder wie machen wir das?
Können wir gerne machen, ja. Gut. Jeder 2 und dann diese Damen und Herren dürfen ihre Losfilme aus der Tabelle dann gerne aufwerten und uns zeitnah nennen, damit wir dann noch genug Zeit haben, die natürlich zu gucken, zu besorgen und so weiter und so fort. Mhm. So, ich habe hier auch 2 Lose. Wen machen wir glücklich zu dieser weihnachtlichen Zeit?
Ich habe gezogen Finn.
Du hast Finn.
Tada!
Na, der hat eine gute Auswahl, weil da ist ja einiges im Lostopf von dem guten Finn. Nicht schlecht. So, ich habe hier einen recht frischen Los-Supporter, der wird sich freuen. Nummer 5, herzlichen Glückwunsch. Nummer 5 darf einen seiner Filme, das sind durchaus namhafte dabei, darf er aus der Tabelle picken und darf daraus einen Auftragsfilm machen für die Episode 4.
So, der nächste Name hat uns auch schon richtig gute Filme beschert. Kitty.
Kitty, ach wie cool.
Kitty, ja. Kitty, Bang, Bang, Alter, voll gut.
Kitty, Kitty, Bang, Bang ist auch schön. Die wird sich freuen. Okay, der ist wirklich nice, weil Pascal ist nicht der aktivste Los-Supporter, sondern Pascal ist jemand, der, keine Ahnung, alle halbe Jahre mal ein Los reinschmeißt. Insofern umso cooler, dass du eins von deinen selektiv gepickten Losen auch zum Auftragsfilm machen darfst. Insofern.
Aber er hat welche im Lostopf.
Er hat welche im Lostopf, ja. Okay. Aber er ist viel länger dabei, als er Lose hätte haben können in der Tabelle. Mhm. Eher verhalten unterwegs, was seine Losmacht angeht, aber nichtsdestotrotz.
Ach du, die sind uns natürlich auch recht.
Ja, die sind uns auch recht. Die füllen die Lostrommel nicht so. Nicht so verschwenderisch wie andere.
Ja, eben.
Naja, ist natürlich euer gutes Recht. Ja, Pascal Nummer 5, Kitty und wer war noch dabei?
Finn.
Ach, Finn, ja, genau. Finn, ja. Ihr 4 bekommt einen Auftragsfilm in der Episode 4. Bitte zeitnah irgendwie an uns rantragen, über Patreon Steady in die Message schreiben oder über Instagram, also so, dass wir es mitbekommen. Solltet ihr die Episode natürlich nicht zeitnah hören und ihr reagiert jetzt ein paar Tage gar nicht, dann werde ich schon auf euch zukommen.
Ja.
Und werde ich anschreiben, weil wir brauchen natürlich ein bisschen kommt, Vorlauf, um die Filme zu gucken. Da komme ich vorbei und klopfe an die Tür.
Kasso-Unternehmen, ey. Ja.
Serbia in Kasso. Gut, ja, und alle anderen, ihr habt natürlich die Chance, bei den normalen Losziehungen nach wie vor am Start zu sein, weil wir wissen ja, aus meiner 10er-Ziehung habe ich nur noch ein Los, was offen ist, und danach kommen 10 neue Lose. Mhm. Aber was wir vergessen haben, so professionell wie wir arbeiten, ich habe nämlich tatsächlich überlegt und geguckt, was ich denn für Dezember für ein Los habe. Und da fiel mir ein, dass wir in der letzten Episode des Monats, das war nämlich die mit Schlogger, haben wir gar keine Lose gezogen. Und in der Episode danach haben wir auch noch keine Lose mehr gezogen.
Ja, mein Gott, sind da gerade so viele Lose unterwegs?
Es sind gerade viele Lose unterwegs, aber es ist schon lustig, dass die Lossupporter nicht mal auf ihre monatlichen Lose bestehen und sagen so, Digga, was ist eigentlich hier mit der Ziehung? Wer
siehst du, interessierten Toten, was wir machen.
Das, diese ganzen Hausaufgaben, die wir uns hier auferlegen, gehen euch völlig am Arsch vorbei. Ich weiß nicht, warum ihr diese 6 Euro bezahlt, wenn ihr nicht mal auf die Losziehung Wert legt. Ja, was ist da los?
Ja, um uns zu supporten. Das ist doch super.
Wie ganz pragmatisch.
Ja, aber heißt das, du möchtest das jetzt nachholen oder kennen wir das unter den Teppich?
Ich weiß, wir sind im 6. Jahr und da laufen Dinge auch mal Larifari. Insofern scheißen wir jetzt mal auf eure Losmacht und könnten jetzt auch mal kein Los rezensieren. Aber ich muss sagen,
Neurosen?
Meine Neurose, genau. Ja. Meine Neurose, dass wir jeden Monat bis jetzt 2 Lose gezogen haben. Neulose. Okay. Was für ein dummes Wortspiel. Meine Neulose bricht hier durch und sagt, nee, wir müssen für Dezember natürlich auch 2 Lose ziehen. Die zahlen ja schließlich jeden Monat dafür.
Ja.
Kriegst du noch einen Film runter?
I don't have a sense of humor, neither should you.
Ja, klar, krieg ich.
Ansonsten weiger dich, streike und sage, ey, wir sind im 6. Jahr, fickt euch und ich zieh mein Los.
Nee,
Good Cop, Bad Cop.
Mhm. Bist du dann der Streikbrecher?
Ich bin der Streikbrecher, genau. Ich bin der immer ausgebuht wird vor dem Gebäude.
Zu Recht.
So, ein bisschen spät die Ziehung, aber trotzdem für Dezember mein letztes offizielles Los.
Ziehst du für dich selbst?
Zieh ich diesmal für mich selbst?
Ja, natürlich.
Ich nehme das Glück selbst in die Hand. Weil,
Du Nutte.
Mach du mal selbst diesmal.
Vertrau dir mir nicht mehr.
Doch, aber nicht immer.
Ja, du, aber wenn es nichts ist, ne?
Fang jetzt nicht an zu heulen!
Ich gebe Mühe. Oh Gott. Okay, also wir haben den Herrn nicht in der Erziehung gehabt. Insofern, Grüße an Jascha. Mhm. Er wird sich freuen. Schmeißt ja auch nicht immer geiles Zeug rein. Insofern bin ich gespannt, was er hier im Oktober 23 reingeschmissen hat. Get Smart, Bruce and Lloyd Out of Control.
Okay.
Klingt eher wie etwas, was du dir angucken würdest, um es mal runterzubrechen.
Ja.
Aber bin gespannt, ja. Grüße an Jascha. Das ist dein Los für Dezember.
Nice. Ich habe einen Herrn gezogen, den haben wir doch gerade irgendwie dauernd, Alter.
Yoshimitsu.
Ja, Mann.
Schon gibt's wieder. Ja, ja nicht.
Das Haus der Vergessenen. People Under the Stairs. Ist genau ein Jahr alt, das Los.
Mhm. Happy Birthday zu diesem Los.
Mhm.
Und nicht nur das.
Nee, also für ihn läuft es ja richtig gut gerade.
Ja, was für ein Übergang, Alter.
Deluxe.
Was für ein Übergang. Chiki, chiki. Vom Feinsten. Ja, weil nicht nur Lee hatte Geburtstag. Happy Birthday, lieber Banausen, Buddy Bro.
Danke.
Am 6. Dezember, nämlich an Nikolaus, ist Lee ein Jahr älter geworden. Insofern herzlichen Glückwunsch hier nochmal on Mike.
Vielen Dank.
Und ja, kannst dich nochmal bei den ganzen Glückwünschen natürlich auch bedanken, die online eingeflattert sind.
Ja, das war toll. Das ist sowieso irgendwie, also Geburtstag und Social Media, das ist schon lustig.
Schön, ja.
Ja, werden wahrscheinlich auch alle irgendwie drauf hingewiesen und dann kriegen die das mit und dann trudeln die Glückwünsche ein. Vielen Dank dafür. Ich habe mich sehr gefreut.
Sehr cool.
Ja, haben ganz entspannten gemacht.
Ja, und nicht nur du hattest Geburtstag, sondern Yoshimitsu hatte einen Tag vor dir Geburtstag am 5. Dezember, wenn ich das richtig noch rekapitulieren kann.
Ja, und Robzi doch auch. Also nicht am 5., stimmt, sondern der hat halt auch am 6.
Robzi, ne? Hat am gleichen Tag Geburtstag wie du, also da auch nochmal ein weiterer Supporter. Herzlichen Glückwunsch. Und passend dazu ist Robzi wieder zurück in die Supporterschaft gekommen, nachdem er irgendwie ein bisschen Umzugsstress hatte.
Mhm.
Also herzlichen Glückwunsch im Auftragssupporter-Paket. Da ist er wieder am Start mit seinem Film. Freuen wir uns drauf.
Ja.
Ist ja auch ein cooler Dude, den wir hier sehr vermisst haben in den letzten Monaten. Aber war ja sehr aktiv bei Social Media, teilt vorbildlich unsere Folgen und ist auch ein cooler Kerl. Aber stellvertretend dazu grüßen wir natürlich jetzt nochmal die komplette Supporterschaft hier in Richtung Jahresende und wünschen euch alle frohe Weihnachtstage in den nächsten Wochen und ja, schön, dass ihr an unserer Seite seid.
Ja,
aber,
großartig ist das.
Genau, aber zurück zu Yoshimitsu, der hatte Geburtstag und hat einen seiner Tabellenfilme, so wie wir das gerade gemacht haben, hat einen seiner Tabellenfilme, seiner Losfilme einfach aufgewertet zu einem Auftragsfilm, hat gesagt, dann guckt den, hat uns über PayPal die Differenz geschickt
und
das haben wir gemacht.
Dann warum ausgerechnet diesen hier?
Weil das so ein bisschen so ein Herzfilm ist von ihm.
Natürlich.
Und weil er, weil er will, dass das auch ein Herzfilm für uns ist.
Ach so, wirklich?
Wahrscheinlich.
Oha.
Da lacht er ihn aus. Ja? Du hast Geburtstag und du wirst ausgelacht. Willkommen bei den Banausen.
Nein, ja. Ich habe da halt schon auch diverse Male natürlich an dich denken müssen, als ich mir den Film angeguckt habe. Und
was zur Hölle? Wie meinst du das?
Ach so, meinst du jetzt in Bezug auf die Hauptfigur oder so?
Zum Beispiel,
nein,
ja.
Einfach, weil, also für dich ist ja selbst sowas wie Bud Spencer-Filme sind für dich ja schon zum Teil zu sehr Klamauk, dass du das irgendwie nicht lustig findest. Und ich habe mir halt bei dem Film gedacht, oh je, das, also unter welchen Umständen soll Guest das gut finden? Aber
mit wem hast du eigentlich diesen Podcast gemacht in den letzten 5 Jahren, dass du so eine Aussage hier tätigst?
Naja, also du kannst doch da bestenfalls mit so Celentano oder sowas anfangen.
Fällt in die Richtung, richtig. Ja, genau. Aber ich habe keinen Draht zu den Bud Spencer und Terence Hill-Filmen. Den Teil hast du richtig formuliert. Aber allgemein der Klamauk der 70er und 80er Jahre sind doch alles Filme, mit denen ich aufgewachsen bin. Natürlich liebe ich die.
Mhm.
Also Louis de Funès würde ich da jetzt auch mit, auch wenn das natürlich ein bisschen hochwertiger ist, würde ich damit auch eingliedern. Aber hier die alten Marty Feldman-Filme oder so, oder diese ganzen Eis am Stiel ist auch Klamauk, kannst du auch da drunter packen, die habe ich auch alle geguckt und weitaus billigere Sexklamotten und die Thomas Gottschalk und Mike Krüger Filme und diese ganze Scheiße, das sind alles Filme, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich bin einfach nur kein Bud Spencer und Terence Hill Fan.
Ja, okay, gut.
Also ist schon meine Baustelle. Da diesen Schuh werde ich mir dann auch anziehen, auch wenn ich jetzt nicht hier als toller Filmkommissar darstelle, aber auf jeden Fall kann ich mit Klamauk was anfangen. Und ich erinnere mich ja, dass du sogar hier in den letzten Episoden gesagt hast, dass du schon Bock hast auf so einen italienischen Klamauk-Film aus den 70ern. Also insofern, ja. Du warst ja schon motiviert.
Ich war motiviert, auf jeden Fall.
Dann sind wir mal gespannt.
Trotzdem habe ich mir währenddessen eben so das eine oder andere Mal gedacht, so fuck, ich glaube nicht, dass Guest damit so richtig viel anfangen kann.
Okay. Didn't see the scene coming. Wir gucken mal,
ja.
Ob Yoshimitsu seine Quote mit Robinson Jr. jetzt in die Höhe treibt, auf einmal jetzt hier zu neuen Sphären aufsteigt.
Ja gut, ich habe mir für dich jedenfalls 4 Punkte notiert.
4 hast du notiert, okay. Ich bin bei dir bei einer 5,5.
5,5, alright. Mr. Robinson.
Ja.
Wie er international heißt. Auf Deutsch heißt er ja Robinson Junior.
Genau. Wahrscheinlich nicht der bekannteste Film, den wir hier jemals hatten. Also ich weiß nicht, ob das bei allzu vielen HörerInnen da draußen jetzt klingelt. Ob die sagen, ach ja, krass, den gibt es ja auch noch. Sondern
ja.
Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt bei Letterboxd, wie viel den letztendlich gesehen haben.
Stimmt, mach mal. Also,
weil das wäre mal interessant.
Hast du jemals was von dem Film mitbekommen?
Nee.
Auch nicht.
Gut. Der ist zugegebenermaßen an mir vorbeigegangen. Obwohl ich schon einige Filme gesehen habe, die schon skurriler Natur sind. Ich hatte ja hier diesen einen mit Sidney Rome und Marty Feldman, den ich hier neulich mal recherchiert habe, der auch irgendwie nur 500 Mal gelockt worden ist. Robinson Jr. ist 939 Mal gelockt worden.
Mhm.
Aber einfach mal, okay, das ist krass wirklich. Also einfach mal 6 aus unserer Bubble haben ihn gesehen.
Wirklich?
Also aus meiner Bubble, ja.
Okay.
Von 939, das ist wirklich hart. Und 2 haben ihn auf der Watchliste. Gut, das kann jetzt durch uns gekommen sein oder durch Yoshimitsu. Aber
den müsst ihr gesehen haben.
Tatsächlich einige gesehen hier. Krass. Das überrascht mich ein bisschen, aber gut.
Mhm. Ja, mich auch. Weil, also ich kannte den Schauspieler.
Weil ja.
Diese Fantozzi-Reihe, die der da gemacht hat, da habe ich auf jeden Fall schon mal was von mitbekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich was von gesehen habe, aber das war mir so ein Begriff.
Ist schon ein Name in Italien auf jeden Fall, schon ein bekannter Komiker da. Mhm.
Paolo Villaggio, der spielt hier die Hauptrolle, die Titelgebende, das ist nämlich Robby.
Mhm.
Und Robby ist ein wohlhabender, sehr wohlhabender Mann, der mit seiner Frau Magda verheiratet ist und die leben in so einer, na also der Film ist von 76 und das, die Welt, die erzählen, soll schon sehr futuristisch sein, ne? Also so sehr fortschrittlich, was so Technik angeht und es ist auch sowieso die Industrie, die ganze Stadt ist voller Smog und wenn das Fenster aufmacht, kommt erstmal ordentlich Rauch rein.
Mhm.
Und irgendwie finden das aber trotzdem alle total cool. Also dieses Großstadtleben und eben alles mit so technischen Finessen und haben halt alles Leben da im Wohlstand. Jetzt wird das so ein bisschen etabliert, was sie da eben alles haben, und eines Tages beschließen die, in Urlaub zu fahren. Und Magda schlägt dann vor, mit der Fähre zu fahren. Robbie hat da keinen Bock drauf, der findet Seereisen generell so ein bisschen scheiße. Er schlägt dann vor, mit dem Flugzeug zu fliegen. Sie hat aber wiederum Höhenangst, und ja, so landen die dann auf dem Schiff. Und dort angekommen gibt's dann nachts einmal eine Notfallübung. Dann geht der Alarm los und total panisch rennen sie dann alle dahin. Und dann steht da jemand und sagt, das war eine Übung. In der gleichen Nacht tritt dann wiederum ein echter Notfall ein. Und Robbie hält das jetzt aber natürlich für eine weitere Übung, und Magda springt wieder auf und sagt, komm, lass gehen. Und er so, ne, dreht sich nochmal um und bleibt liegen. Magda geht dann, und als er dann aufwacht, merkt er, dass er irgendwie alleine ist, und als er aus dem Fenster guckt, ist da eine Menge Wasser, und als er die Tür aufmacht, kommt das Wasser auch rein, und so ist er halt mit dem Schiff untergegangen und nach eigenen Angaben 13.000 Meter, oder? Hochgeschwommen und dann 22 Tage unterwegs gewesen auf dem Wasser und irgendwann bei einer Insel angekommen. Und als er da ankommt, weiß er noch nicht, dass es eine Insel ist, aber er fängt dann an, am Strand loszulaufen, hat da seine Jacke liegen lassen von seinem Schlafanzug und rennt dann halt einmal um die Insel rum und realisiert, okay, fuck, ich bin auf einer Insel, und da scheint sonst auch niemand zu sein. Und jetzt nähern wir uns eben dem Titel, weil er findet dann irgendwann nach ein paar schlechten Versuchen, sich irgendwie eine Unterkunft zu bauen und mit Essen zu versorgen, stößt er auf so eine Hütte. So eine Art Höhle, wo schon mal jemand gelebt hat, und wie er da irgendwelchen Schriften entnimmt, war das eben Robinson Crusoe, der da gewohnt hat. Mhm. Ja, und so hat er dann jetzt schon mal eine Unterkunft, und dann hat er auch schnurstracks irgendwie dazugehörige Klamotten in Form von irgendwelchen Fellshorts und dazugehörigen Hut und Schuhe und so. Und ja, so wird dann Zeitsprung etabliert, und er hat sich dann halt da schon so ein bisschen eingerichtet und alles und kennt jetzt eben die Abläufe auf der Insel und ist dann auch schon, wie lange, glaube ich, als nach dem Zeitsprung sind 27 Monate vergangen, ne?
Ja.
Und dann trifft er auf eine Lady. Das ist dann natürlich Freitag, also wenn er die. Und ja, jetzt ist er natürlich tierisch heiß auf die Dame. Und ja, am Anfang haben die so ein bisschen Kommunikationsprobleme, weil sie natürlich kein Italienisch spricht. Das bringt er dann irgendwie kurzerhand bei.
Ja, lernt sie dann aber relativ gut.
Ja, ja, eben. Spricht
er dann ganz dann halt solides Italienisch.
Gefühlt in 12 Stunden fließend Italienisch. Hm. Und erklärt ihm dann auch, dass Sinsin, also...
Ah, ich habe gerade überlegt, wie das hieß. Sinsin, ja, stimmt.
Dass sie das nicht machen können. Also, er will natürlich vögeln und...
Bumsi Bumsi, könnte man auch sagen, zu Sinsin.
Natürlich.
Natürlich.
Ja, er hat tierisch Bock. Sie eigentlich auch, und sagt aber, dass der große Gott der Insel, der ausgerechnet sehr ähnlich heißt wie seine Frau Magda, der ist nämlich Mokdu, oder?
Das ist mit, ich glaube, schon wahrscheinlich bewusst gewählt.
Ja, ja, weil er auch, als er diesen Gott dann, das ist so ein Steinkopf, so ein Riesending, und als er den zum ersten Mal sieht,
Mokdu fängt an zu rauchen, ja.
Sagt er auch erst total irritiert, schreit er Magda auf, weil dieser Kopf ihn sehr an seine Frau erinnert. Naja, und der Gott hat halt was dagegen, dass die beiden Vögeln bevor 2 Monate vergangen sind.
Ja, weil wenn die sich näher kommen, dann, wie gesagt, dann fängt die Insel an zu beben und der Kopf raucht und...
Ja, ja, irgendwelche Explosionen gibt's da und ja, also Mokdu hat was dagegen, dass da Sinsin betrieben wird, und so rennt dann jetzt eben der Blue Ball Robbie mit Venerdi hier über die Insel und lernt dann auch so ein bisschen ihre Sprache, und viel weiter würde ich eigentlich gar nicht mehr erzählen wollen, weil bisschen was gibt es ja noch und müssen jetzt nicht alles spoilern.
Ja, ja, klar. Er erlebt natürlich diverse Abenteuer. Es ist ein bisschen tatsächlich Castaway mit drin. Wie ich finde.
Ja, ja.
Weil logisch, er strandet, weißt du,
bei Castaway. Tom Hanks war schwer inspiriert.
Bei Tom Hanks war es ein Flugzeug. Ja, ich glaube, Tom Hanks hat diesen Film gesehen. Ja. Mhm. Da war es ein Flugzeugabsturz. Ich meine, an einer Stelle, besonders an einer Stelle, da kommt ja ein Koffer angeschwommen. wo Tom Hanks ja die ganzen Pakete, weißt du, diese ganzen UPS-Pakete
FedEx. Und so
FedEx-Pakete eingesammelt hat, genau. Mhm. Und da geguckt hat, ob er irgendwas Sinnvolles findet. Hier. Also ich muss sagen, in der Reihe von Filmen, die so Konsumkritik und so anprangern, würde ich Robinson Junior schon in die Top 5 packen, weil als er zum Beispiel diesen Koffer aufmacht, ist das ausgerechnet der Koffer von einer Frau.
Mhm.
Und nach Monaten Entbehrung auf dieser Insel sehnt er sich halt nach irgendwas Sinnvollem in diesem Koffer, was ihm irgendwie weiterbringt. Und sieht da diese ganzen teuren Kleider und Schminke und so, womit die Frau sich halt irgendwie, wo sie halt Millionen von Euros ausgeben hat, die auch als aus der gemeinsamen Kasse kommen, und merkt halt auch irgendwie,
das ist nichts wert.
Das ist nichts wert, nee, das bringt ihm nichts. So, das bringt niemand was.
Also Ruben Östlund hat sich auch garantiert an diesem Film hier orientiert.
Auch er ist definitiv einer, der Robinson Junior sicher als Vorbild nennen würde. Definitiv, ja. Das sind alles Filme, das ist der Godfather. Das ist der Godfather. Sergio Corbucci,
ja.
Hat nicht nur Italo-Western gemacht.
Nee, eben. Django und direkt dahinter Mr. Robinson.
Ja. Und es fällt schon in die Richtung Klamauk, wie wir sie am Anfang erwähnt haben. Das kann man schon darunter titulieren. Aber natürlich hat er so ein paar Botschaften mit drin.
Ja. Okay.
Okay. Findest du nicht?
Gekauft. Also ich habe die wahrgenommen, aber das ist jetzt nicht so, als würde der Film das so thematisieren, dass der damit irgendwo hin will.
Ja, das ist keine tiefgründige Charakterstudie, aber...
Nee, das ist auch keine tiefgründige Sozialkritik oder so. Also
ja, aber du siehst ja schon Filme und erwähnst ja auch öfter, dass sich der Charakter in einem Film null entwickelt. Und hier haben wir eine Entwicklung von einem Charakter, der am Ende schon irgendwie eine Einsicht hat oder der am Ende auch sieht, dass Dinge vielleicht doch anders sind, als sie sein müssen oder als sie erstmal zu scheinen sein oder das Geld nicht glücklich macht und diese ganzen Sachen.
Ja, ja, klar.
Also diese Konsumkritiken, die haben für mich, also die Highlight-Filme sind für mich in den 80ern entstanden mit Die Glücksritter. Den fand ich mega. Und natürlich Geld stinkt hier von Mel Brooks. Das sind zwei Filme, die finde ich natürlich groß. Aber der geht schon.
Ich würde da halt auf jeden Fall auch Jacques Tati erwähnen und solche Leute.
Ja.
Weil ich finde, so seine Filme, die haben da auf jeden Fall auch eine Menge von.
Die berühmten Mindfuck-Filme von Jacques Tati. Da kommt Livi wieder mit der steilen These. Nee, auf jeden Fall.
Nein, kann man damit Konsumkritik geht und Sozialkritik im Allgemeinen. Also.
Ja, klar, oder Chaplin natürlich mit Modern Times ist ja auch definitiv, geht ja auch in die Richtung.
Mhm.
Aber dieses Geld macht dich glücklich Thema hat man ja in der Filmgeschichte immer wieder mal.
Klar.
Im Zentrum, und so ist der hier auch. Und ich finde, Paolo Villaggio macht das gut. Also ich kann schon verstehen, dass der so ein angesagter Komiker damals war. Er gehörte nie zu den ganz Großen, weißt du, mit Celentano und diesen ganzen anderen eingereiht. Oder hier natürlich Don Camillo und Peppone und so diese Leute, weißt du, die waren natürlich, das war ein ganz anderer Name. Aber der macht das irgendwie gut. Ich weiß nicht, dieses Klamaukige, so wenn er Hunger hat und man so mit der Zunge so, weißt du, so...
Ja.
Dass du siehst, du von wegen so, ja, der hat lange nichts gegessen und so. Und wenn er sich dann immer irgendwie zusammenreißen muss, weil er gerade irgendwas durchstehen muss. Also natürlich ist das ein klamaukiger Film, aber ich finde, der hat schon irgendwie Herz gehabt.
Mhm.
Finde ich.
Ja, okay.
Und natürlich schwingt hier auch so ein bisschen so diese Sexklamotten der 70er Jahre mit. Natürlich muss man Brüste sehen und es geht um dieses Sinn. Natürlich spielt dem Mumsen eine Rolle und dass er gerade irgendwie auf dem Trockenen ist und findet sie natürlich auch heiß und sie verliebt sich auch in ihn, was auch ein bisschen komisch ist, weil, ja gut, okay, jetzt wäre es ein Spoiler, aber das werde ich jetzt nicht erwähnen. Er hat noch einen tierischen Sidekick, den Kakadu, den ich noch erwähnen würde, der ist auch ganz, ganz cool so, was die Tiere der Filmgeschichte angeht.
Mhm.
Und das ist eigentlich diese klassische Robinson-Geschichte, die ich eigentlich, also glaube ich, noch nie so unterhaltsam in Szene gesetzt worden, gekriegt habe, wie in diesem Film, weil die Robinson-Filme, die ich bis jetzt gesehen habe, da ist keiner bei, wo ich jetzt gesagt, jetzt mal, wenn du jetzt nicht Castaway mit reinnimmst, sondern wirklich diese klassischen Robinson-Filme, da habe ich auch ein paar Verfilmungen gesehen und von denen fand ich nicht eine irgendwie.
Echt? Diesen?
So gut, dass ich
gesagt
habe, das ist jetzt geil.
Von dem alten hatten wir es doch neulich noch, wo der Engländer den spielt. Oh, fuck, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen.
Ja, ich habe sie nicht alle gesehen.
Da meinst du noch, den hast du nicht gesehen?
Ich habe sie nicht alle gesehen, aber so richtig gut fand ich bis jetzt keinen.
Also du fandst, okay, Castaway? Really?
Was jetzt?
Also das kann man ja im Grunde auch darunter packen.
Habe ich ja gesagt, wenn du den jetzt ausklammerst.
Ach, den klammerst du aus?
Ja, habe ich ja gesagt. Mhm. Das habe ich eingeleitet. Der hat 10 Punkte von mir gekriegt. Aber es ist ja nicht Robinson und Freitag und so, die klassische Geschichte. Es ist einfach nur dran angelehnt.
Ja, ist das hier, aber ist das ja im Grunde auch nur.
Er nennt sie Freitag.
Ja, ja.
Der Film heißt Robinson Junior.
Ja, weil der Film erzählt, dass es Robinson Crusoe gegeben hat, weil er jetzt quasi auf seiner Insel ist. Deswegen ja auch Junior.
Robinson ist doch nur der ausgeschriebene Name auf dem Personalausweis von Robbie.
Was? Nein, der heißt Roberto, oder nicht?
Der heißt Robbie, Mann.
Der wird immer wieder mal anders genannt, ja. Nee, der heißt vollständig, heißt der anders. Also an einer Stelle wird doch sein Name vollständig auch gesagt.
Weiß ich doch, aber Robbie ist doch auch natürlich ein Hint auf Robinson Junior. Das heißt,
klar. Verstehst aber du? Wenn er da hinkommt, also dass diese Geschichte nicht Robinson erzählen will, erfährst du doch spätestens in dem Moment, wo er in dieser Hütte den Namen Robinson Crusoe liest.
Mhm. Ja, klar. Das ist schon logisch.
Ja, also. Das heißt, der Film hat nicht den Anspruch, Robinson Crusoe zu erzählen, sondern halt eine Adaption davon oder eine 2.0 oder was auch immer.
Okay. Whatever makes you happy. Fein. Dann nehmen wir Castaway mit rein und dann ist der mit 10 Punkten natürlich die Nummer 1 für mich.
Aber ansonsten fandst du das alles super, ja?
Ansonsten fand ich den schon unterhaltsamer als andere Robinson-Filme. Neben Castaway, außerhalb von Castaway, die ich bisher gesehen habe, ja. Und was heißt super? Also das ist auf jeden Fall...
Wüsstest du da gerade ein, weil... Ich habe die alle gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, wie oft das so verfilmt wurde.
Ich habe definitiv einen alten gesehen, irgendwie so aus den 50ern, 60ern, als ich klein war. Mhm. Den fand ich langweilig. Und dann gab es, glaube ich, auch mal irgendwie neueren in den 2000er Jahren, den ich mal irgendwo gesehen habe. Ich glaube, es war sogar eine Sneak Preview, wo der lief.
Mhm.
Da kann ich dir gar nichts von drüber sagen. Also ist keiner von denen hängen geblieben. Und das ist ja echt eine bekannte.
Weil ich glaube, ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen, Geschichte. Eine Verfilmung davon.
Mhm.
Also so, dass wirklich halt diese Geschichte...
Ja, ja, stimmt schon.
Mit der Figur Robinson Crusoe erzählt wird.
Könnte man ja mal gucken. Man kann doch bestimmt, Dave jetzt machen würde, googeln, wie viel Robinson-Verfilmung es gibt.
Ja, ich glaube, du kannst ja auch auf IMDb, könnte man ja auch nach Character Name suchen, ne?
Ja gut, aber dann tauchen natürlich auch irgendwelche Robinsons auf, die, weißt du, die vielleicht irgendwie in einem Film so heißen, aber nichts mit der Story zu tun haben.
Ja, aber deswegen ja mit Nachnamen. Ist ja auch egal.
Ach so, na gut.
Also mir ging es jedenfalls drum... zum einen finde ich, hast du recht, wie er das spielt, hilft sehr dabei, dass man hier echt gut durchkommt.
Mhm.
Trotzdem tue ich mich mit, und wirklich, ich habe auf dem Schirm, dass das eine Comedy ist und alles, ne? Ich mag aber trotzdem solche Opferfiguren sehr viel lieber, wenn die halt trotzdem noch auch eine Facette haben, wo sie sehr, sehr gut sind oder wo halt irgendwas richtig gut klappt. Weißt du, so, das ist von De Finesse angesprochen. Bei ihm ist das ja auch so. Der kriegt permanent eine auf den Deckel und voll viel klappt nicht und so weiter. Aber er erhält sich den Status darüber, dass der Leute halt anschreit und rund macht und sonst wie. Die Leute halt tendenziell eher Angst vor ihm haben. Ne? Mhm. So ein Statusding. Und nimm von mir aus Peter Sellers als in seiner Paraderolle. Und ich finde halt, da ist es auch so, der ist eigentlich mörderinkompetent und die Leute hassen ihn dafür, aber trotzdem gelingt ihm halt total viel, auch wenn er selber nicht wirklich was dafür kann.
Mhm.
Weißt du, ich meine? Und hier, Robbie ist halt einfach ein Opfertyp. So, dann noch halt so Modelllutscher und der kriegt halt permanent eins drauf und das Ding mit dem Bumerang und so, ja, natürlich klappt es immer wieder nicht und haha. Und es gibt aber, es fehlt diese Facette, wo er halt auch irgendwie was rockt. Für mich, weißt du?
Das vermisst du, ja.
Ja. Weil das jetzt einfach, also beziehungsweise ich finde halt solche Figuren nicht mehr lustig, wo das einfach nur darum geht, dass einer immer wieder eins auf den Deckel kriegt.
Wie reißt du da zum Beispiel so Leute wie Pierre Richard?
Das ist so der Daffy Duck. Das ist einfach.
Absolut, ja.
Ja, eben. Und das ist für mich, irgendwie finde ich das nicht mehr lustig.
Okay.
Ja, also das ist zum einen das, deswegen, also aber eben, ich bin hier relativ gut durchgekommen, so mit ihm. Die Sache wurde für mich dann schon auch nochmal schwierig und ich will jetzt nicht spoilern, aber die erzählen ja über Venerdì hinaus dann auch nochmal andere Leute.
Mhm.
Und da wird es halt schon auch aus heutigen Blickwinkel relativ schwierig, ne, weil du da natürlich schon auch, also erstmal wie wild die zusammengecastet wurden, so, und soll aber ein Stamm erzählt werden, wo ich mir auch dachte, Leute, really? Also so.
Ja, aus heutigem Blickwinkel definitiv, ja.
Ja, eben so, da geht halt ganz viel nicht mehr klar. Also auch so, wie die das mit der Sprache aufziehen und den Bräuchen und wie er damit umgeht und mit so einer White-Savior-Haltung dann da so, ich erkläre euch mal so, weißt du, ich könnte euch hier den Fortschritt bringen und so. Natürlich hat das dann auch, macht das ein bisschen was mit seiner Erläuterung so.
Ja.
Aber halt so, wie das Volk erzählt wird, also, da ist mir schon einfach viel aufgestoßen. Sehr viel. Und deswegen, ich bin insgesamt so einigermaßen durchgekommen, fand aber wenig bis gar nichts lustig tatsächlich.
Mhm.
So, ich finde, er hat eben eine gute Energie, aber so die Situationen, die erzählt wurden, also das, was auch gerade so Running-Gag-Geschichten, du siehst es halt auch eh voll oft kommen, was da jetzt gleich lustig sein soll. Weißt du, aber wenn er sich da erschreckt, weil sie irgendeinen Kopfschmuck anhat und oder ne, diese Maske und so und solche Geschichten, das ist dann halt, ja, also.
Okay. War nicht so dein Humor.
Nee.
Ich konnte mich da gut reinversetzen.
Okay.
Also klar musst du den, darfst du den Film nicht aus heutiger Sicht sehen, sondern wir sind in den 70er Jahren. Insofern ist das ein Klamauk-Film aus den 70er Jahren und da wurden einige Klischees bedient, definitiv.
Mhm.
Aber ging tatsächlich darüber hinaus, dass ich nicht nur die Running Gags gut fand, sondern auch wenn du die Gags kommen siehst, das ist ja trotzdem lustig. Also du hast ja auch teilweise in den größeren Vorbildern, die wir hier genannt haben, hast du viele Momente, wo du sagst, okay, alles klar, das ist jetzt klar, dass da jetzt wieder dieser Running Gag bedient wird.
Also die Momente, ja,
ich meine, bei Oscar, wo die Putzfrau reinkommt, weißt du, und dann ihn jedes Mal sieht, wenn er in so einer prekären Situation ist und denkt, das wäre zum Film dreht, du weißt, wusstest ja genau, in welchem Moment sie reinkommt.
Ja, klar.
Das ist ja genauso vorhersehbar.
Mhm. Und es ist, aber das ist wahrscheinlich auch wieder, keine Ahnung, ob es eine Timing-Sache ist oder so, zum Beispiel das Ding mit dem Boomerang.
Mhm.
Das fand ich die ersten paar Male nicht lustig. Aber das letzte Mal, wie das gemacht wird in dem Film, da muss ich tatsächlich schmunzeln.
Wo es so ewig gedauert hat?
Ja, vor allem wegen des Klopfens dann.
Ja, ja.
Das Ding, da habe ich kurz nach dem Klopfen war es schon wieder nicht lustig, weil ja klar war, was passiert und so, ne? Aber das Ding mit dem Klopfen, da musste ich auf jeden Fall kurz schmunzeln.
Ja, das fand ich auch lustig.
So, aber diese Momente, die kann ich halt wirklich an einer Hand abzählen.
Okay.
Und deswegen hat der, also halt auch als Comedy für mich schon ziemlich versagt.
Ja, ich finde irgendwie...
Fand das alles bestenfalls nett.
Ja, bestenfalls nett, okay. Ich fand, der hat schon irgendwie Herz gehabt, also unterm Strich hat er für so eine Klamauk-Komödie, war es ja schon irgendwie, war da schon eine kleine Botschaft mit drin und am Ende, also auch das Ende so, ich ohne jetzt zu spoilern und so, hatte irgendwie was so, wo ich denke so, ja, irgendwie ist das... Er bleibt halt so das Opfer, so. Er bleibt halt so dieser...
Ja, siehst du, aber das ist halt auch ein bisschen schade, weil die Läuterungen, die sie erzählen wollten...
Hm.
Die ruinieren sie dann für einen Gag. So, und das ist halt für die Figur insgesamt auch ein bisschen schade. Man macht jetzt nicht
ja, aber es
groß
ist halt eine
was
Comedy,
aus,
ja, es
aber
ist halt eine Comedy,
natürlich.
So, weißt du, also.
Ja. Aber eben, und das ist halt, aber das ist ja, also die meisten Witze in dem Film sollen halt deswegen lustig sein, weil er immer wieder eins auf den Deckel kriegt und irgendwas nicht klappt und sich wehtut und so. Ne? Ja, und ich habe halt gemerkt, dass ich da wirklich ganz vieles einfach nur so.
Aber du hattest du hier irgendeinen von den Pierre Richard-Komödien?
Nee, bisher noch nicht.
Weil er ist ja zum Beispiel auch immer nur ein Opfer und tollpatsch.
Mhm.
Und springt ja von, also
fand
stolpert
ich als
ja in
kind
einer Situation
auch
zu anderen.
Super lustig. Wäre mal interessant, echt auf jeden Fall interessant zu wissen, wie das aus heutiger Sicht ist.
Aber er scheißt definitiv keine Leute zusammen. Insofern frage ich mich, ob der jetzt auch darunter fällt unter den Leuten, wo du sagst so.
Aber weißt du, was ich meine mit dem Status der Figur?
Ja, ja, du lachst praktisch über
also,
die
weißt
Figur anstatt mit dir zu lachen.
Also ist sich
oder?
Selber halt auch null bewusst, was für ein Chaos um ihn rum passiert, sondern hält sich ja selber dabei noch für den
ja,
perfekten
Typen.
Das
ist so wie Frank Drebin, genau, nackte Kanone.
Genau. Und das macht seinen Status aber halt, setzt den tierisch hoch.
Du magst keine Lutscher?
Nee, das sowieso schon mal nicht. Also ist ja, ich habe ja voll oft ein Problem mit so Lutscherrollen.
Mhm. Ja gut,
und wenn halt die Comedy
ist Lutscher hier.
Ja, ja, eben. Und wenn dann eben die Comedy ist, dass er halt immer noch mal eins auf den Deckel kriegt und so, das ist halt irgendwie, ja, das ist halt super schnell ausgelutscht. Ha.
No pun intended. Nicht schlecht.
Mhm.
Na gut.
Ja, du, ich, also, der das am ehesten schade findet, bin ich, weil ich hätte hier sehr gerne sehr viel mehr gelacht.
Ja, aber du hast ja angekündigt als italienischer Klamauk und es war italienischer Klamauk, aber dass du es nicht lustig findest, das kannst du natürlich nicht steuern.
Ja.
Logisch, aber ja, ich war hier recht versöhnlich.
Okay.
tatsächlich. Kann ich verstehen, dass das wieder einer von Yoshimitsus Kindheitsfilmen ist. Der ist ja in einer ähnlichen Generation wie ich, insofern.
Ja.
Haben wir da auch immer wieder Überschneidungen, was die Sorte der Filme angeht oder so, den Touch. Also.
Aber Xaver war doch auch von ihm, ne? Also er kommt hier schon manchmal mit so ein paar Sachen an.
Da kommt aber der Lokalkolorit natürlich noch mit rein, ja, okay, so als Bayer. Also das fehlte bei mir natürlich schon, aber also der Regenschirmmörder und der Blonde mit dem schwarzen Schuh, wenn wir schon bei Pierre Richard sind, das sind auch definitiv Filme, die ich in der gleichen Zeit gesehen habe, wie er wahrscheinlich den hier.
Ja.
Und hab die damals geliebt.
Ey, ich auch. Wirklich. Also Pierre Richard war für mich auch lange Zeit ein Held.
Voll, ja.
Aber eben, also.
Und Benny Hill.
Ja, nee.
Ja, nee, da hört's auf. Ja, ja, siehst du, der Lee, Alter, geht zum Lachen in den Keller.
Das ist es.
Du guckst so wenig Comedies, glaube ich.
Ja, zurzeit schon, ja. Da ist was dran.
Siehst du?
Ja.
Du musst wieder zurück zu den Comedies.
Ich habe heute noch eine Comedy dabei.
Hast du einen dabei?
Ja.
Cool. Nice. Ja, dann kommen wir erstmal zu den Punkten zu Robinson. Ich habe jetzt übrigens auch nachgeschlagen. In den 90ern ist ein Robinson-Verfilmung rausgekommen und die habe ich gesehen mit Pierce Brosnan. Wo er nämlich Robinson spielt.
Boah, okay.
Ein bärtiger, langhaariger, abgemagerter Pierce Brosnan.
Okay, den
habe ich nicht. Da klingt aber dunkel bei
den
dir, oder?
Ich weiß, dass es den gibt, aber den habe ich nicht gesehen, okay.
Den habe ich irgendwann mal gesehen im Fernsehen und dachte schon so, oh,
mhm.
Boring. Und irgendwann gab es auch mal in den 50ern, 60ern gab es einen Film, den habe ich auch mal gesehen. Insofern. Wenn, dann mag ich die Adaptionen, die sich nicht so richtig 100% an der Story orientieren, sondern nur so leicht.
Okay.
So wie.
Haben wir uns beide verhauen hier, schön. Guter Einstieg. Day.
Ja, haben wir uns beide verhauen, offensichtlich.
Mhm.
Gut. Dann Punkte.
Ja, 6,6 auf IMDb, kein Metascore. Letterboxd 3,2.
Mhm.
Das ist in meinen Augen alles richtig gut.
Siehst du mal. Was ist dir da entgangen, Mann? Schreib's in die Kommentare.
Ja, ich möchte nicht schon wieder gehatet werden dafür, dass ich das nicht lustig fand.
Macht ja nichts.
Macht ja nichts.
Du bist halt kein Fan von Sinn, kann man nichts machen.
Das wird's gewesen sein, ja.
Ja.
Ist auch so geil, das ist halt auch wieder die Zeit, ne? Wie sie es nicht hinbekommen haben, Make-up in ihrer Hautfarbe aufzutreiben.
Ja.
So wie sie einfach, wie ihr Gesicht viel zu hell geschminkt ist für den Rest des Körpers, Alter, ist halt auch schon wieder so ein Ding.
Aber das Ding ist auch, wie sie, das fand ich eigentlich auch ganz cool, weil sie versucht, ihm ja dann zu gefallen, indem sie dann so die Kleider von der Frau anzieht, so, weißt du, hin und her, und sich dann so weiß schminkt und so, da denkst du, ja, das ist irgendwie unangenehm so. Also sie versucht ihn dann irgendwie wohlwollend irgendwie optisch auch zu gefallen. Und dann merkt auch selber so, dass er sagt so, Alter, das bist doch nicht du, so, zieh mal diese ganze Scheiße aus und so hin und her und du sollst dich gar nicht anziehen wie meine Frau. Bleib wie du, also von wegen dieses Bleib wie du bist Ding so. Also es, klar ist das jetzt in einem Klamauk verpackt, aber trotzdem sind das alles so kleine Szenen, wo ich es schon ganz nett fand. Also bestimmte Charakterzeichnungen und auch wenn das billig ist und an manchen Momenten natürlich halt sexistisch, aber oder auch so, wo er sich halt freut, dass sie jetzt endlich bumsen können und die und merkt halt, dass ihr Brauch halt irgendwie ist, so die Nasen so aneinander zu berühren, dass das irgendwie so der, dass sie darauf hinaus wollte und dass das so ein Zeichen von Zuneigung ist und er hat sich eigentlich mehr erhofft. Er dachte eigentlich hier bumsi bumsi.
Ja, scopare.
Scopare. Achso, wir haben es übrigens verplant. Ich glaube, Yoshimitsu hat uns nahegelegt, diesen Film auf Deutsch zu gucken in der Synchro, weil das wird wahrscheinlich dann wieder so eine Schnauder-Synchro sein. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Du hast ihn wahrscheinlich auf Italienisch
ich
gesehen.
Ich habe den auf Italienisch
gesehen. Ich habe ihn auch auf Italienisch gesehen. Also, das haben wir jetzt nicht gemacht. Vielleicht holt die Synchro dann.
Ich habe den aber auch nirgends auf Deutsch gefunden. Also,
ja, gut.
Das wäre vielleicht eher so das Ding. Ja, siehst du?
Macht vielleicht auch noch einiges aus, wenn du da so eine Bud Spencer-Synchro drin hast.
Ja, genau.
Aber fand ich trotzdem okay. Oder witzig. Okay. Ja, Punkte haben wir genannt, jetzt noch unsere.
Ja, ich bin bei 3,5.
Oha.
Oha. Ist das so schlecht, oder was?
3,5 ist...
Das sind fast 2 Sterne auf Letterboxd.
Ja.
Ja, ja, natürlich ist es ausbaufähig. Okay. Ja. Das ist kein Geheimnis. Wo bist du denn gelandet?
7.
Nicht im Ernst, Alter. 7?
Ja. Also ich habe geschwankt zwischen der 6,5 und der 7. Und mein Herz für diese Art von Film und für die Klamauk-Filme der 70er Jahre haben ihn dann noch eine 7 geben lassen.
Wow, ey. Alter, 7? Okay, das ist crazy.
Ein Punkt mehr als die Glücksbärchis.
Das ist ja unfassbar.
Unfassbar, sagt er.
Ja, sag ich. Ja, okay, dann machen wir schnell mit dem nächsten weiter.
Ja, würde ich auch sagen. Machen wir schnell mit dem nächsten.
Kann ja nur noch bergauf gehen, ja.
Kann lustig sein. So, wie viel habe ich mich jetzt verhauen? Wie viel hast du dich verhauen?
7 Punkte, Digga. Ich habe 3, weil ich habe auf 4 getippt bei dir. 3 miese und du hast 2 miese.
Ich habe 2 miese, du hast 3 miese. Ja. Das ist ja ein starker Einstieg, Alter.
Finde ich auch.
Mit 5 miese in die Episode mit der ersten Rezension. Mhm. Fett.
Läuft.
Ja, trotzdem Grüße an Yoshimitsu. Ich
hoffe, Happy Birthday.
Es war unterhaltsam. Happy Birthday. Aber ich habe es angekündigt. Ich habe gesagt, so ist auch mal ein schönes Geburtstagsgeschenk, einen Film von Lee zerficken zu lassen.
Mhm. Ja.
Jeder, wie es mag.
Oh Mann.
So, ich komme zu meinem Projekt und irgendwie habe ich heute wieder einen Themenabend. Es geht heute in meinen beiden Filmen, oder beziehungsweise das eine ist kein Film, da geht es um Hauptcharaktere, die beschwerliche Reisen auf sich nehmen. Das ist ja auch Weihnachtszeit, da geht es ja auch um große Gefühle. Und deswegen habe ich mir jetzt einen Film angeguckt, von dem ich mich echt wundern muss, beziehungsweise es war kein Film, sondern es ist eine Miniseries, bei der ich mich arg wundere, dass die nicht einen höheren Bekanntheitsgrad hat. Weil wenn ich sehe, wer hier hinter steht, wer hier mitspielt und wer die Macher sind, hätte ich gedacht, dass der, dass die bekannter ist. Ist von 2022, geht 3 Stunden, ist auf 4 Episoden aufgeteilt und heißt Ollie's Odyssee. Mhm. Oder im Original Lost Ollie.
Mhm.
Und das wurde kreiert von Shannon Tindall. Und die hat immerhin die Animation gemacht bei Filmen wie Kubo, der tapfere Samurai.
Oh, nice.
Und Coraline. Also schon wirklich große Filme.
Oh, apropos, jetzt könnte ich dir was zu Travis Knight erzählen, aber wir machen eine reguläre Episode. Das mache ich in Supporter-Episode.
Machst du eine Supporter-Episode?
Ja, weil es so ein bisschen Inside ist. Ich, gestern sehr lange mit dem Action-Designer von Travis Knights neuem Film gesprochen und das war interessant, Alter.
Da gibt es ein bisschen Insights von Lee. Und wenn ihr das auch hören wollt,
müsst ihr supporten.
Müsst ihr bei Patreon und Steady supporten. Link ist in der Bio. Zahlt Geld und hört die Story von Lee.
Ja, genau.
So, Regisseur Peter Ramsey, auch nicht gerade unbekannter. Spider-Man in New Universe. Rise of the Guardians ist auch ein ziemlicher Hit von ihm gewesen, der Animationsfilm.
Mhm.
Und unter anderem wurde diese Serie produziert von Sean Levy, den man durchaus auch kennt von Deadpool und Wolverine und Free Guy. Also große Namen hinter. Und hast du schon mal was von Lost Ollie gehört?
Ja.
Hast du?
Mhm.
Okay. Aber noch kein Interesse gehabt, da irgendwie reinzugucken?
Nee, bisher nicht.
Da bin ich ja mal gespannt.
Verkauf mir das mal.
Ob ich dir das verkaufen kann. Also.
Geht gut los.
Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich dir Robinson auch verkaufen könnte. Und wahrscheinlich ist das Perlen vor die Säue. Insofern wäre das vielleicht auch der Fall. Weil, gucken wir mal. Okay, also Ollie ist ein Plüschhase vom kleinen Billy. Und überall, wo Billy hingeht, ist auch Ollie am Start beim Spielen und er ist halt immer mit dabei und immer Teil seiner kindlichen Spielwelten auch so. Wenn er irgendwie so Piratenspiele spielt, ist halt Ollie halt der Piraten-Captain, der ihn halt angreift und so. Und die Serie steigt ein, wo Ollie irgendwo in einer Pfütze im Wald lieblos rumtreibt, weil er ist verloren gegangen.
Mhm.
Und jetzt folgen wir Billy, der versucht, seinen besten Freund zu finden und gleichzeitig folgen wir aber auch Ollies Reise zurück nach Hause, weil dieser Plüschhase ist animiert und der bewegt sich und der lebt.
Mhm.
Und wir sehen das. Und die Kinder sehen auch, wie er lebt und sich bewegt, weil in diesen spielerischen Welten natürlich ist er der Piratencaptain und liegt nicht nur einfach nur da rum, sondern er bewegt sich und interagiert mit dem Jungen.
Mhm.
Nur die Erwachsenen können ihn natürlich nicht beim Interagieren mitsehen, mit ansehen. Also das sehen, das aus kindlichen Augen und so weiter siehst du natürlich, wie diese Spielzeuge sich bewegen, aus erwachsenen Augen nicht. Und jetzt bricht Ollie auf, um zurück nach Hause zu finden. Das Problem ist, er hat Gedächtnislücken. Das heißt, wir haben ja einen Stoffhasen mit Amnesieproblemen.
Oh.
Und er hat nur so kurze Flashbacks. Und dann kreiert er aus diesen Flashbacks so eine kryptische Landkarte aus Erinnerungsfetzen, die ihn halt so ein bisschen nach Hause führen sollen.
Okay.
Also insofern ist dieser Weg beschwerlich und er weiß erstmal nicht, wohin. Er landet relativ schnell am Anfang in so einem Gebrauchtladen bei einer Dame, die ihn dann so ins Sortiment packt und dann verkaufen will, weil sie diesen Stoffhasen, den sie irgendwo gefunden hat.
Ach so. Mhm.
Und macht dort die unliebsame Bekanntschaft ihres Hundes, der nicht so sanft mit Stofftieren umgeht, drücken wir es mal so aus.
Mhm.
Und in diesem Thrift Shop, wie er so schon heißt, Michael Mollers grüßen, lernt er Soso kennen. Und Soso ist ein Spielzeugclown, der ebenfalls natürlich mit ihm interagiert und ihn auch sieht. Das sind alles animierte Figuren.
Mhm.
Und dann gesetzt sich noch ein dritter Charakter dazu, Rosie.
Okay.
Rosie ist ein kampflustiger rosa Plüschteddy, die auch so 2 Schwerter in der Hand hält, weißt du, und damit auch durchaus gut fighten kann.
Mhm.
Und alle diese Stofftiere, beziehungsweise diese 3 Charaktere, sind komplett abgefuckt und aus verschiedenen Teilen zusammengepflegt. Ollie hat zum Beispiel ein Loch an der Seite. Der wird dann von Soso, wird dann mit so einer Elvis-Briefmarke geflickt, weißt du, dass da irgendwie nicht noch mehr Stoff rausquillt. Und du siehst halt bei Rosie und bei Soso siehst du halt zum Beispiel, dass bei Rosie so ein Arm von so einer anderen Stoffpuppe irgendwie angenäht worden ist, weißt du, so ein komischer Dinosaurierarm, der überhaupt nicht zu ihr passt, weißt du, zu dem Teddy und eine komplett andere Farbe hat und so.
Ist das im dritten oder im vierten Toys, wo irgendjemand landet doch dann auch...
Toy Story wahrscheinlich.
Genau, sorry, Toy Story. Irgendjemand landet doch dann auch in diesem... Ist das irgendeine Kita oder so, wo auch total abgefucktes Spielzeug ist?
Ja, stimmt, da war was, ja.
Das erinnert mich gerade so ein bisschen daran.
Ja, genau, das ist so ein düsteres Szenario, wo du denkst, okay, hier sind so die Vergessenen.
Ja, total, eben. Dann auch so demolierte und zusammengeflickte Sachen.
Ja, total. Und schon ganz cool. Die sind halt alle ein bisschen abgefuckt, zusammengeflickt, haben die besten Zeiten schon irgendwie hinter sich gelassen. Und ähnlich wie beim Lego-Movie, habe ich schon erwähnt, wird hier geswitcht zwischen Animationswelt und realen Storylines. So wie Zeitsprünge in die Vergangenheit, die wir hier sehen. Mhm. Und Billys Eltern werden gespielt von Gina Rodriguez und Jake Johnson.
Ah.
Auch durchaus zwei Namen, die man kennt.
Mhm.
Der Sprecher von Olli ist Jonathan Groff, den ich kenne aus Glee und der zum Beispiel auch Kristoff in den Frozen-Teilen spricht.
Ah ja.
Und wer so spricht, ist Tim Blake Nelson.
Ah, okay.
Und das passt wiederum ganz gut, weil alle Charaktere inklusive die in der realen Welt und hier haben einen fetten texanischen Akzent. Das heißt, den hört man und da fällt Tim Blake Nelson natürlich überhaupt nicht auf.
Den kann er.
Ja, Rosie wird gesprochen von Mary J. Blige. Das ist dieser rosa Teddybär.
Mhm. Okay.
Und animiert wurde das Ganze von ILM. Und die haben natürlich hier einen super krassen Job gemacht, weil die Animation, Alter, dieser Stoffpuppen, wie die sich bewegen und wie die animiert worden sind, ist einfach überkrass.
Das ist also immer CGI. Das ist nicht kombiniert irgendwie mit realen Puppen.
Glaube nicht, nee. Okay. Das ist CGI, der halt interagiert mit den realen Personen zum Teil.
Okay.
Aber dann auch so natürlich, wenn die Stoffpuppen dann alleine sich aufmachen, weißt du, so durch den Wald, dann hast du natürlich keine realen Personen um die rum, sondern dann geht es wirklich nur um diese animierte Sequenz.
Okay.
Und es sieht einfach gut aus. Es ist wirklich, also es ist auf hohem Niveau gemacht worden. Und er verbindet so diese kindliche Liebe zu deinem liebsten Stofftier. Also ich bin zum Beispiel einer, der kann da gut relaten mit, weil ich hatte auch einen Bären, der mir als Baby in die Wiege gelegt worden ist und der mich sehr lange begleitet hat und den ich immer noch habe. Und irgendwie hast du eine gewisse Verbindung als Kind zu diesen Stofftieren.
Klar. Ja.
Und damit spielt der Film natürlich und kombiniert das mit realen Schicksalsschlägen, die hier noch passieren, die ich natürlich nicht erwähnen werde. Ich habe bei Letterboxd gelesen, da hat einer geschrieben, Toy Story The Therapy Version. Das fand ich ganz passend. Also das ist wirklich...
Ach echt, okay.
Das geht wirklich in die Richtung.
Mhm.
Was man vielleicht hier als Triggerwarnung vorausschicken sollte, was bei mir aber durchaus auch punkten kann und was er auch getan hat, er fährt hier die ganz großen Gefühle auf. Also wenn die Musik dann ertönt, weißt du, und dann hörst du halt so Sätze wie, weil du jemand verloren hast, sind sie noch lange nicht weg, weißt du, sowas, oder because you're tough doesn't mean you're not allowed to cry, weißt du, sowas wird zum Beispiel an einer Stelle gesagt, das heißt, du hast natürlich so eine Wandtattoo-Sprüche oder so eine Kalendersprüche, die dem einen oder anderen vielleicht so als kitschig oder als Schmalz auf den Sack gehen könnten.
Ja.
Aber für andere wie mich sind das sehr emotionale Momente. Wenn er halt wirklich auf dieser Klaviatur der großen Emotionen spielt, dann schafft er das auch so. Also er ist wirklich sehr emotional, der Film. Und hat halt Momente, wo du sagst so, Alter, ist krass. Also hier werden schon Taschentücher gezückt. Kann man schon vorauswarnen, wenn du so bestimmte Kritiken und Letterboxd-Reviews dir durchliest. Da ist das eine oder andere Auge ist nicht trocken geblieben.
Mhm.
Und krasses Ding, Alter. Lost Ali. Das ist eine große Überraschung für mich gewesen, weil ich mochte das sehr. Und wenn man so emotionale Storys meint, das ist gut animiert. Die Charaktere sind toll. Du hast viele Momente, die halt großartig sind. Die dritte Folge ist zum Beispiel so eine reine Origin-Story von Soso, von dem Clown.
Okay.
Wo halt gezeigt wird, wie er letztendlich da gelandet ist, wo er gelandet ist, weil auch der ist nicht so, wie es scheint am Anfang der Serie.
Okay.
Und da wird gezeigt, wie er zu dem geworden ist, wie er letztendlich dann in der heutigen Zeit ist. Und diese Story bricht dich komplett, Alter. Das okay. ist so, das ist wirklich also schon so das ist oben.
Ein bisschen wie Rocket bei Guardians of the Galaxy.
Ja, ein bisschen so die Rocket Origin Story. Oder wenn du jetzt an oben denkst, diese 10-Minuten-Sequenz, die Story von ihm auf diesem Jahrmarkt, Alter, die ist, die geht schon in eine ähnliche Liga.
Okay.
Das ist krass emotional. Ist einfach krass.
Mhm.
Ja, deswegen muss ich mich darüber wundern, dass nur 2000 Leute irgendwie diesen Vierteiler gesehen haben, beziehungsweise gelockt auf Letterboxd und ein einziger aus meiner Bubble Alice Odyssey kennt, weil dieser Vierteiler ist tatsächlich auf Netflix hochgeladen und man kann den ganz normal frei zugänglich gucken, aber ist komplett untergegangen von der Masse da draußen. Hm. Von mir gibt es dir eine fette Empfehlung.
Okay.
Für diese 4 Episoden.
Irgendwas, was dir nicht gefallen hat?
Nö. Ja, man kann schon kritisieren, dass der ein bisschen, also er drückt schon
sehr. Er scheint
sehr,
dick aufzutragen. Also.
Er drückt, auf jeden Fall, mit dem dick auftragen hast du vollkommen recht. Und er ist schon an einer oder anderen Stelle ein bisschen sehr kitschig und so ähnlich wie bei manchen Disney-Filmen, wo du siehst, okay, hier wird halt der Emotionsknopf gedrückt, merkst du es hier auch manchmal bewusst, so dass du sagst, ah, okay, I see what you're doing, so, aber ja. An anderen Momenten kriegt er dich halt trotzdem. Mhm. Schön.
Okay.
Ja, sicher auch nicht neu, so von der Story, aber
ja, das ist
jeder, der so ein bisschen das Kindliche in sich bewahrt hat, der sollte sich den 4-Teil angucken.
Ja, aber es fühlt sich trotzdem halt irgendwie an wie eine Story, die man schon oft gesehen hat, ne? Also früher waren es dann ja eher irgendwelche Haustiere, die weggerannt sind oder so, und jetzt ist halt ein Plüschtier.
Ja, viel macht er nicht neu. Du hast ja auch so ein paar Toy Story Parallelen, aber ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie.
Ja, es muss ja nicht automatisch schlecht sein.
So lebendiges Spielzeug, was irgendwie Emotionen zeigt,
ja,
kriegt dich irgendwie.
Ey,
ich weiß nicht warum, aber das ist.
Sag ich, es sind wie die kaputten Roboter.
Ja, wie die kaputten Roboter. Irgendwie.
Ja, kann
drücken die richtigen Knöpfe.
Okay.
Ja, dann kommen wir zu den Punkten. IMDb 7,7, der Metascore ist bei 71, Letterboxd hier eine euphorische 3,9, weil da häufen sich schon die guten Reviews, aber sind doch nicht allzu viele, weil nicht viel gesehen.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, wenn die Masse diesen Film gesehen haben und wenn es jetzt 1 Million Views wären, ob der Durchschnitt immer noch bei 3,9 wäre, keine Ahnung.
No. Boah, nicht einfach. Ich sag 9.
Das ist korrekt.
Nice.
Das ist eine Punktlandung. Die 9 ist richtig. Für Ollie's Odyssey auf Netflix, Lost Ollie wird auch genannt, international. Ja, Jake Johnson spielt auch super und die Kombination mit ihm und Gina Rodriguez ist auch stark.
Mhm.
Also man nimmt den ab, dass so diese liebevollen Eltern sind, so weißt, von diesem Jungen, aber es gibt halt so bestimmte Momente, wo halt Jake Johnson ihn halt zur Seite zieht und sagt so, ey, du musst jetzt mal erwachsen werden, so, ich brauch dich jetzt mal nicht als kleines Kind, Billy, so, weißt du, und er will halt nicht erwachsen werden und so, und das sind coole Stellen auf jeden Fall.
Mhm.
Guckt euch den Trailer einfach an und dann könnt ihr ja sehen, ob das zeigt oder nicht, in euren Augen. Ich mochte den sehr.
Cool. Ja, klingt sehr gut.
Alright.
Irgendwie auch Bock.
Hat geklappt mit dem Verkaufen offensichtlich.
War voll. Schön. Auf jeden. Ja.
On fire.
Okay. Ja, ist hier tatsächlich. Der
Danke. Danke.
Also ich hatte mitbekommen, dass es das gibt, hab dann das aber auch relativ schnell wieder ignoriert, tatsächlich, weil es auf Netflix ist oder weil es von Netflix ist. Da,
ja,
das sind dann halt wieder die Sachen, wo man bei manchen Sachen muss man halt auch genauer hingucken. Ne?
Da führen wir auch einen Podcast, um den Leuten nochmal Sachen nahezulegen, wo die vielleicht vorbeiscrollen, wo die sagen, so was ist das, interessiert mich nicht. Hier haben wir eine absolute Empfehlung.
Cool.
Für Leute, die kein Herz aus Stein haben, also Hoffi kann hier gerne einen großen Bogen drum machen.
Alright, dann bringe ich jetzt einen Film, verbinde ich mal kurz mit einer Bash-Frage. Wüsstest du das Kinofilmdebüt von Michael Shannon?
Oha, war das eine Bash-Frage?
Nö, aber wäre eine ganz gute,
na super,
wäre eine ganz gute Bash-Frage.
Okay, ich denke gerade nach, in welchen Teil wir das Bash, wem wir die Frage gestellt haben. So. Versuch so daran zu gehen.
Nee, ich habe nur, als ich das festgestellt habe, dachte ich so, okay, das wäre eine ganz gute Frage.
Ja, lustigerweise habe ich neulich irgendeinen Filmcredit von Michael Shannon oder mit Michael Shannon gesehen, wo ich gesagt habe, oh krass, das ist aber ein früher Film von ihm.
Mhm.
Aber ich kann es gar nicht mehr zuordnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß. Und das war definitiv in den 90ern irgendwas. Das war irgendwas aus den 90ern.
Ja.
Aber kann mir vorstellen, dass sein Filmdebüt vielleicht noch früher war. Aber ich weiß es nicht.
Ist auch aus den 90ern?
Doch, 90er.
Ja, 93 und auf IMDb in den Top 250, Platz 245, Groundhog Day. Ich bringe jetzt hier nämlich das nächste los.
Okay, das war definitiv nicht, den ich vergessen habe und den ich mit Michael Shannon gesehen habe.
Ja, da dachte ich mir, weil den Namen hättest du wahrscheinlich, also das kann man ja.
Ja, das hätte man sich gemerkt.
Merken, weil den kennt man.
Richtig. Unter einem anderen Namen vielleicht, aber ja.
Ja, und täglich grüßt das Murmeltier, wie er auf Deutsch heißt. Und das ist schon auch irgendwie ganz geil, dass wieder mal einer dieser Filme die es geschafft haben, im täglichen Sprachgebrauch von irgendwelchen Leuten zu landen. Also stimmt, dass das so, dass das zu einer Art Ausspruch wurde, den man benutzt, um irgendwie Dinge zu beschreiben, die schon mal passiert sind, Dinge, die halt irgendwie immer wieder passieren.
Dann unser Podcast.
Greift man ganz gerne zu dem Satz.
Ja, hast du recht, ja. Hat sich im Sprachgebrauch verankert.
Ja. Das hat mit Groundhog Day, dem Originaltitel, nicht so gut geklappt, aber war trotzdem ein erfolgreicher Film.
Mhm.
So, du wolltest den nicht mitgucken, deswegen bringe ich den jetzt.
Schon großer. Wen grüßen wir denn?
Ja, das habe ich mir leider nicht notiert. Ganz geil, ne?
Nice.
Das musst du jetzt beisteuern.
Ein Losfilm.
Ja.
Ohne Grüße.
Naja, es war eins von den 10 Losen, die ich gezogen habe.
Könnte Olli gewesen sein, aber kannst ich verifiziere das.
Ja, guck mal in der Liste nach. Regie und Drehbuch. Harold Ramis, wohlgemerkt, basiert auf einer Vorlage von Danny Rubin. Das war hier sein Debüt. Der hat nämlich einen Roman geschrieben, der dann auf Umwegen an Harold Ramis rangetragen wurde. Und der wurde aufgefordert, das zu lesen von einem befreundeten Produzent. Das hat Harold Ramis dann gemacht und war begeistert.
Mhm.
Aber es gibt ein paar schon grundlegende Unterschiede vom ursprünglichen Buch und auch vom ursprünglichen Drehbuchentwurf zu dem, was es dann schlussendlich geworden ist. Und ich habe mir da auch eine Menge Bonusmaterial angeguckt, dank Dave und seiner Blu-ray-Sammlung. Respektive, das war jetzt die 4K. Deswegen habe ich den jetzt auch erstmalig in 4K gesehen.
Ich habe jetzt auch einen 4K-Fernseher. Ich habe beim Black Friday habe ich maßlos übertrieben, habe 2K ausgegeben für, okay, für zwei Fernseher, für mhm, Blu-rays und Zeug. Und habe jetzt nicht nur einen 4K-Beamer, sondern kann jetzt über den Fernseher auch 4K-Stoffe gucken.
Sehr schön. Willkommen in unserer Zeit.
Danke, ja. Ja, die Mühlen mal langsam manchmal.
Ja, nee, ist doch gut, ey. Jetzt bist du doch komplett Wobei, nee, was war jetzt mit dem Verstärker? Der ist immer noch nicht 4K-tauglich, ne?
Nee, 4K-Ton, nee, Sound habe ich noch nicht 4K.
Ah, okay. Na gut. Wir bleiben dran.
Wir bleiben dran.
So, weil dieser Danny Rubin, der hier das Ursprungsmaterial verfasst hat, der kommt nämlich im Making-of schon auch diverse Male zu Wort und der beschreibt zwar die Zusammenarbeit mit Harold Ramis als sehr, sehr schön, mhm, aber hat dann doch auch Jahre danach dann eben gesagt, hey, die Tatsache, dass Harold Ramis sich diesem Buch angenommen hat und das verfilmt hat und aus diesem Film so ein Erfolg geworden ist, hat halt zur Folge, dass Geld für mich nie wieder ein Thema sein wird. Das ist halt schon auch krass, ne? Ein Film, der irgendwie immer wieder mal gezeigt wird so und dann hast du ausgesorgt. Aber er sagt halt trotzdem, es ist für ihn immer wieder komisch, dass dieser Film halt da draußen ist und der zu großen Teilen seiner ist, aber eben auch einige Sachen drin sind, die halt nicht von ihm stammen. Und damit muss er leben. Aber ich denke auch, also wenn du dann nie wieder finanzielle Sorgen hast, dann ist das zu verkraften.
Mhm.
Weil der Film war erfolgreich. Hat dann schlussendlich ein Budget gehabt von 14,6 Millionen und hat allein in den USA halt über 71 Millionen eingespielt. Und ja, das war ja dann auch noch eine Zeit, wo gerade mit Video und Co. echt eine Menge zu holen war. Und wie gesagt, also der Film hat es in deutschen Sprachgebrauch geschafft. So gesehen werden den ein paar Leute gesehen haben.
Ja, definitiv ein bekannter Film.
Ja. Interessant nur auch, dass Harold Ramis bis dahin nur sehr edgy Comedies gemacht hat, die meistens Rated R waren. Ne, also so Caddyshack und Vacation, mhm, was ja davor war. Die Griswolds und Co. Das war meistens Rated R.
Ja, ein bisschen Anarcho.
Ja, und jetzt wollte er hier eben was machen, bei dem er ein PG-Rating bekommt.
Mhm.
Also haben die hier alles, was irgendwie zu sehr in die gewalttätige Richtung oder in die sexuelle Richtung geht, haben sie hier rausgekattet. Und das ist schon ziemlich abgefahren, weil gemessen an dem, was ich recherchiert habe, war die Romanvorlage an sehr vielen Stellen sehr viel düsterer. Weil der dann, weil der dann halt schon irgendwann anfängt, Leute umzubringen, zu foltern, zu vergewaltigen und so weiter. Naja, klar, weil die Zeitspanne, die halt hier erzählt wird, das kann man im Film nur erahnen. Da haben sich aber noch größere Nerds als wir sehr ausführlich mit beschäftigt. Da gibt es nämlich ganz abgefahrene Zahlen, da komme ich dann gleich zu.
Mhm.
Jedenfalls, ja, das war dann eben das an gewissen Stellen ging das dann. Wurde das sehr düster. Was ich nachvollziehbar finde für die Geschichte, ne? Also
ja, wenn du sowieso wieder neu aufhast und so weiter, kannst du ja.
Wenn nichts Gesetz, Konsequenzen hat, ja, genau, Digga, ich ja, würde so auf die Kacke hauen.
Du würdest
hauen,
so vergewaltigen, das glaubt man gar nicht.
Nein, das natürlich nicht. Aber also ich meine, er ist ja, was Suizid angeht, da wird ja schon auch ein bisschen was erzählt in dem Film. Mhm. Also jetzt mal ganz kurz zur Handlung, für die, die es tatsächlich noch nie mitbekommen haben, um was es geht bei Und täglich grüßt das Murmeltier.
Im Aber Film, das ist schon ein Film, wo der deutsche Titel schon sehr präsent ist, oder?
Ja.
Auch
ja,
dir.
Also. Ja. Auch tatsächlich geläufiger als der Originaltitel.
Eben, ja. Ja. Einer von denen.
Ja. Aber eben wirklich, weil es halt einfach im deutschen Sprachgebrauch gelandet ist.
Das auch.
Also im Fokus steht Phil. Phil Connors. Der ist, ja, Wetterfrosch beim Fernsehen.
Mhm.
Aber von der Grumpy-Sorte. Der ist eigentlich permanent genervt und ja, hat es nicht so mit anderen Leuten und ist ein sehr eingebildeter Typ. Auch bildet sich sehr viel mehr ein auf seinen Job, als es eigentlich tatsächlich ist, weil der halt einfach bei irgendeinem Fernsehsender halt Wetter macht.
The Incredible Weatherman.
Aber er wird halt auf der Straße erkannt und so weiter und ja, er fühlt sich sehr prominent.
Mhm.
So, jetzt steht das jährliche Murmeltierfest an. Das ist eben der besagte Groundhog Day und das findet in so einer Hillbilly-Kleinstadt namens Punxsutawney statt. In Pennsylvania sind wir. Und da musste er jetzt schon 3 Jahre zuvor musste er hinfahren und jetzt steht das 4. Mal an und er halt hat überhaupt keinen Bock, weil er halt weiß, was das für ein kleines Dorf ist und überhaupt diese ganzen Hinterwäldler dort so, das findet er alles, das ist ihm alles nichts und ja, steht da halt, will da halt drüber stehen und muss aber halt hin, der Sender schickt ihn dahin.
Mhm.
So, der einzige für ihn kleine Vorteil, den er sieht, ist, dass seine neue Produzentin, nicht neu, aber sehr viel jünger auf jeden Fall, finde ich, optisch. Aber eben attraktiv und gutmütig. Das ist nämlich die Figur von Andie MacDowell. Die spielt Rita, die seine Produzentin ist und die muss mit. So, noch dabei ist der Kameramann Larry, gespielt von Chris Elliott, den man aus x anderen Sachen kennt. Er war ja auch hier der Kaputte bei Verrückt nach Mary.
Ja, und natürlich kennt man ihn auch Scary Movie.
Scary Movie, genau. Und der ist ja jetzt auch bei Schitt's Creek mit drin und so.
Ja, ne? Ja, klar. Also,
der hat eine ganz gut laufende Karriere, 99 Credits und definitiv ein paar Rollen dabei, die man kennt. Und das Voll. Ist eine davon, weil er ist halt eben der, naja, der Kameramann, der ganz klar auch hier jetzt wieder vom Status natürlich unter Phil und unter Rita steht. Und Phil lässt das halt auch raushängen. Der beachtet den nicht mit dem Arsch und ja, er sieht sich halt als Star und findet es dann auch gut, wenn Rita mal was für ihn macht, sagt er so, see, you respect the talent. So, und dann geht er und dann sagt halt Larry auch so, did he just call himself the talent? Und aber das so tickt Phil, ne? Der fühlt sich halt einfach als der geilste Typ und das ist alles unter ihm, was er da machen muss. So, jetzt fahren die nach Punxsutawney, um dort über den Groundhog Day zu berichten und das ist ein Event, wo jetzt da diese ganzen Leute im Dorf sich versammeln an einem Platz, wo dann aus so einem Baumstamm, mit so, wo sie so eine Klappe angebracht haben und da steckt ein Murmeltier drin, das zerren sie dann da raus und der Sage nach geht es darum, wenn das Murmeltier seinen Schatten sieht, also es geht darum, sieht er seinen Schatten oder nicht und dementsprechend wird dann entschieden, es gibt jetzt noch ein paar Wochen fiesen Winter oder nicht. So. Ist halt so eine Tradition in diesem Ort. Ja, und er berichtet dann schlecht gelaunt über dieses Ding, weil aber schon auch auf dem Weg dahin eine Menge schief geht. Erstmal wird er von 6 Uhr morgens von seinem Radiowecker in diesem Hotel geweckt. Und da spielt Sonny und Cher, I Got You Babe. Das ist sowieso auch, dieses Lied hat große Beliebtheit erfahren durch diesen Film.
Auf jeden
Film.
Fall, ja.
Hat Cher dann auch mal gesagt, weil der Song selbst ist halt, glaube ich, von 65 oder so. Mhm. Aber jetzt sind wir hier halt 93 und dann gab es nochmal ordentliche Plattenverkäufe durch diesen Film. Ja, und dann tritt er in so eine Pfütze auf dem Weg dahin, hat dann einen nassen Fuß und so, es findet alles halt super ätzend und berichtet dann da professionell, aber trotzdem irgendwie schlecht gelaunt über dieses Event und will dann auch wieder abhauen, möglichst schnell, sagt zu Larry und Rita, komm, lass abhauen. Das Problem ist, es kommt ein Schneesturm und der kommt sehr viel schneller, als Phil als Wetterfrosch das prognostiziert hat und so stecken sie in Punxsutawney fest. Müssen dann zurück und er hofft nur, dass dieser Tag möglichst schnell vorbei ist. Ist er dann auch, aber als er am nächsten Tag aufwacht, ist immer noch Groundhog Day. Das realisiert er dann relativ schnell. Am Anfang denkt er noch, okay, die im Radio spielen das Tape von gestern, was ist da los? Aber nachdem dann wirklich alles so abläuft wie am Tag davor, ist relativ schnell klar, er ist jetzt im gleichen Tag. Und nachdem das die nächsten Tage auch noch so läuft, erfahren wir eben, er steckt in so einem Time Loop fest. Mhm. Und er kommt durch diesen Schneesturm nicht aus der Stadt raus und wacht immer wieder am gleichen Tag auf. Und nichts hat Konsequenzen, weil egal, was er an dem Tag unternimmt, am nächsten Tag ist alles wieder auf Anfang.
Ja.
Und so durchläuft er jetzt tatsächlich so ein bisschen die klassischen Stufen der Trauer, was dieses Event angeht. Also es geht mit kompletter Ablehnung los und dann werden da die weiteren Stufen durchlaufen. Und das ist schon immer noch sehr unterhaltsam, wie Bill Murray sich hier durch diesen Film spielt, weil
ich hab so diesen Typen in der Telefonzelle, an den kann ich mich noch erinnern.
In der Telefonzelle?
War da nicht so ein Typ, der telefoniert hat und den er, war da nicht irgendeine Telefonzelle involviert bei diesem Tagesablauf, den man über den Weg läuft?
Nee. Du meinst der Versicherungstyp,
so, der. So mit so einem Mantel und Koffer, genau.
Ja, einer, genau. Okay. Ja. Das ist Ned. Ned Ryerson, gespielt von Stephen Tobolowsky. Kleines Highlight in dem Film, Alter. Also,
ach, Stephen Tobolowsky?
Ja, was? Der Name, also du kennst ihn, aber bei 300 Credits, den hat man halt schon in so vielen Sachen gemacht. Mhm. Ja, bei Californication, stimmt, war er der gut bestückte Produzent, ne, oder?
Ja, genau.
Ja, aber Alter, wie gesagt, 300 Credits, den hat man schon in so vielen Sachen gesehen. Und hier, obwohl er wirklich maßlos drüber spielt, passt das halt perfekt. Und im Making-of erfährt man auch ein bisschen was wie über seinen Casting-Prozess und so weiter, weil da hat er halt schon auch angekündigt, so, hey, ich werde hier Vollgas geben, ne, so. Kann sein, dass ihr mich nach dem Casting von der Wand kratzen müsst, aber ich gebe hier gleich alles und wenn es nicht passt, schmeißt mich einfach raus. Weil er das sehr kurzfristig wohl vorbereiten musste und er hat sich da eben an befreundeten Versicherungsmenschen orientiert, aber er macht halt wirklich viel, aber es funktioniert trotzdem wirklich gut.
Okay.
Weil ja, als Phil dann, bevor er in diese Pfütze tritt, läuft er dann nämlich die Straße lang und dann kommt eben dieser Typ auf ihn zu, im Mantel und Hut und Brille und stellt sich als Ned vor und sagt, erinnerst du dich nicht, weil ich erinnere mich sehr, sehr gut an dich. Und dann sagt er eben, dass die zusammen irgendwie sich zu Schulzeiten gekannt oder Ned früher seine Schwester gedatet hat und er dann nicht mehr wollte, dass er das macht und so. Ja, und den trifft er halt auch jeden Tag und reagiert dann halt immer anders wieder. Und das war natürlich auch so ein Ding, ne? Mit Wetter und Anschluss und so, musste ja so produktionstechnisch, haben die dann natürlich diese verschiedenen Varianten versucht, möglichst an einem Tag durchzukriegen, damit die Lichtverhältnisse immer gleich sind. Ja, und da gibt es sowieso, also das Making-of lohnt sich auch, kriegt man ein paar recht interessante Infos darüber. Naja, und jetzt geht es natürlich darum, irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Oder halt gegebenenfalls das Beste draus zu machen. Und was er da halt alles so unternimmt, das ist schon mitunter eben sehr, sehr lustig und funktioniert echt immer noch. Also muss man den Film lassen, der ist gut gealtert. Ist auch nach wie vor auf der Schneiderliste.
Mhm.
Und klar wäre es auch mal vielleicht interessant gewesen, davon eine Rated-R-Fassung zu sehen. Also wo es dann eben, wo diese düstere Komponente dann wirklich auch gezeigt wird. Aber dass das natürlich in dieser PG-Fassung, dass das da keinen Platz hat, ist klar.
Wie ist das jetzt? Ist das so, bei Time Loop-Filmen ist das ja immer so eine Sache. Also Palm Springs, Edge of Tomorrow hattest du hier, die haben das ja megamäßig hingekriegt, der hier offensichtlich auch.
Mhm.
Aber es gibt auch andere Filme, wo du denkst, so, ja, irgendwie guckst du jetzt wieder die gleiche Szene nochmal an, leicht variiert und zeigt nicht so richtig. Ich glaube, Source Code fandst du besser als ich, aber das war zum Beispiel einer Film, wo ich gesagt habe, ja, irgendwie finde ich das repetitiv und nicht unterhaltsam, so wenn dann halt immer wieder die gleichen. Und dann gibt es andere Filme wie die.
Aber Edge of Tomorrow mochtest du
ja,
auch?
Klar. Ja, klar. Also alle genannten davor. So. Ich mochte ja auch Palm Springs und den und Edge of Tomorrow.
Mhm.
Da hat es funktioniert. Also da gibt es keine.
Ja, aber klar, das wurde unzählige Male danach nochmal aufgenommen.
Voll,
ja. Also es ist ja auch witzig, weil
diese Time Loop-Thematik auch.
Also vor allem unmittelbar nach Veröffentlichung des Films haben sich auch ein paar Leute dann gemeldet, weil sie der Meinung waren, das basiert auf einem Stoff von ihnen.
Mhm, natürlich.
Ja. Und Danny Rubin hat aber gesagt, dass seine einzige Vorlage ein Schriftstück war, was aber schon aus dem 19. Jahrhundert noch irgendwie von 1892 oder so stammt. Und da geht es um eine Geschichte, dass Weihnachten immer wieder, also Christmas Every Day oder so heißt das.
Mhm.
Und er sagt, das war die einzige Inspiration für diese Time Loop Sache, ansonsten gar nichts. Und da kamen dann halt viele an, die eben auch schon so eine Time Loop Geschichte hatten, die dann gesagt haben, so, ja,
das war meine Geschichte.
Das ist meine Story.
Mhm, natürlich.
Ja. Ja, und jetzt, was ich vorhin angedeutet habe, er steckt da ja eine Weile fest. Wir erfahren eben nur anhand der Dinge, die er dann irgendwann kann, dass das ein sehr langer Zeitraum gewesen sein muss. Weil Tage, die im Film gezeigt werden, sind wohl 38, die du zum Teil oder ganz siehst. Jetzt haben sich da diverse Webseiten mit befasst. So, Wolfnarts ist der Meinung, dass Bill Murray dort 8 Jahre, 8 Monate und 16 Tage war.
Das ist sehr spezifisch.
Die sind alle sehr spezifisch. Das haben die ausgerechnet anhand der Dinge, die er kann. Mhm. Weil er dann irgendwann diese Eisskulpturen macht oder
wie lange er braucht,
perfekt Klavier spielt, perfekt Französisch spricht. Ne? Genau, all diese Dinge. Ja, Movie Truth ist auch so eine Review-Reihe. Die haben errechnet, dass er dort 4576 Tage feststeckt. Das wären dann 12 Jahre, 6 Monate und 11 Tage. Obsessed with Film, ebenfalls eine Webseite, die haben behauptet, dass er dort 12.403 Tage hing, also knapp 34 Jahre. Weil die halt sagen, eben, also wenn du perfekt Klavier spielen kannst und da Eisskulpturen machen kannst und so weiter, das dauert einen Moment.
Das ist ja auch nicht mehr der jüngste Bill Murray zu diesem Zeitpunkt gewesen. Ich glaube, je jünger du bist, desto schneller ist auch die Lernkurve.
Ach so.
Wenn du jetzt von klein auf zum Beispiel Klavier spielen lernst.
Ja, das haben sie wahrscheinlich auch mit einfließen lassen. Da
denke auch,
Berechnung.
Ja. Wahrscheinlich schon.
Ja, abgefahren, oder?
Also ja.
Wie bekloppt, womit sich manche Leute dann so im Detail befassen.
So ein bisschen wie das Ding, was ich dir mal geschickt habe von dem It Was a Good Day Video von Ice Cube.
Ja,
genau. Dass einer genau ausgerechnet, auf
welcher
welchen
Tag
das zutrifft. Wann dieses Basketballspiel war und so weiter. Und
super.
Wo diese
auch Wetterbedingungen und so.
Wetterbedingungen,
kein
genau.
Smog und alles klar. Ja, völlig bekloppt, die Leute.
Schon witzig, ja.
Aber cool, also das zeigt halt einmal mehr, dieser Film hat, wie ich finde, zu Recht viele Fans, weil der ist wirklich makellos gealtert.
Mhm.
Kannst dich erinnern, es gibt ja dann eine Stelle, wo Phil den Groundhog entführt. So hat er auch halt die Schnauze voll, schnappt sich den Groundhog und haut.
Also es ist Ewigkeiten her, dass ich den gesehen habe, aber ich erinnere mich an die Stelle.
Ja. Und dann sitzt der so bei ihm auf dem Schoß und guckt mit ihm vorne raus, wenn er auf dem Fahrersitz.
Mhm.
Und das mussten die natürlich auch eine Weile drehen so und der Groundhog war halt irgendwann pissed und hat Bill Murray dann richtig hart in den Finger gebissen.
Okay.
Und das wohl auch 2-mal und das hat dazu geführt, dass sie den gegen Tollwut impfen mussten, weil das halt schon, also der hat sich da ein ordentliches Stück von Bill Murrays Hand geschnappt.
Ah ja.
Ja. Und dann kann ich noch erzählen, dass es 2016 eine wohl unerfolgreiche, aber immerhin Tony-nominierte Musical-Adaption gab von diesem Film.
Hat da jemand mitgespielt, den man kennt?
Nee. Aber abgefahren, oder? Also ich weiß nicht, wie man hier, also gut, kannst ja wahrscheinlich aus allem ein Musical machen.
Mhm.
Groundhog Day, The Musical. Naja, und das ist eben Michael Shannons Kinofilmdebüt, weil es gibt hier so ein junges Pärchen, die heiraten wollen und im ursprünglichen Verlauf des Tages, also am ersten Tag, haben die sich irgendwie gestritten und das klappt dann wohl nicht mit der Hochzeit und Phil im Laufe der Zeit, die er dort ist, rettet es dann natürlich irgendwann und schenkt ihm dann noch Tickets und so und ja, dann bedankt sich Michael Shannon bei ihm ganz ausführlich.
Okay.
Woody Garson würde ich auch noch erwähnen, den kennt man auch. Und ansonsten war es das, wenn es um Prominenz im Cast geht.
Nein. Sind ja schon ein paar namhafte Leute drin.
Ja, aber das ist auch wieder ein Film, wo man trotzdem halt auch Komparsen und so weiter erwähnen muss. Weil da, also da hat auf jeden Fall die Regieassistenz auch einen richtig guten Job gemacht, weißt du, weil wie wichtig das bei sowas ist, dass die Abläufe im Hintergrund immer die gleichen sind.
Mhm.
Weißt du, auch wenn Phil sein Verhalten ändert, muss ja das Drumherum muss immer das Gleiche sein. Und das funktioniert halt echt gut. Also das hält halt auch diese Illusion so perfekt aufrecht. Na?
Ja, musst du mal wieder gucken. Ich habe ja die...
Wie lange ist das bei dir her, weißt du das?
Das ist bestimmt 20 Jahre, ja.
Oh, okay.
Den habe ich wirklich vor langer Zeit gesehen und auch nur einmal gesichtet insofern.
Und was ich ganz interessant fand, ich habe mich auf jeden Fall daran erinnert, dass mich immer eine Sache an dem Film gestört hat.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob das jetzt unter Umständen ein kleiner Spoiler ist. Ich glaube nicht. Für die, die da ganz sensibel sind, auf jeden Fall mal kurz 10 Sekunden weghören. Man kriegt ja keine Erklärung für den Time Loop.
Mhm.
Tendenziell stört mich sowas.
Aber in dem Fall kannst du darüber hinwegsehen.
In dem Fall kann ich sehr gut drüber hinwegsehen, weil der Film ja schon auch deutlich macht, worum es stattdessen geht. Mhm. Und auch ansatzweise eine Erklärung liefert für, warum der dann irgendwann gebrochen wird.
Verstehe.
Ja. Und auch hier wieder, laut ursprünglicher Vorlage, gab es eine Erklärung für. Und zwar in der Form, dass eine Ex-Freundin ihn verflucht hat. Mhm. Ja.
Dieser Fluch sorgte praktisch dafür.
Richtig, der hat ihn dort festgehalten. Ja.
Mhm. Ja gut, braucht man eine Erklärung, weiß nicht. Also bei so einem Film eher unnötig, wie ich finde.
Ja, ja, ja. Also bin ich ja jetzt unterm Strich bei dir, aber so generell finde ich bei Time-Filmen schon ein wichtiges Element. Mhm. Warum steckst du in diesem Time-Loop überhaupt fest?
Ja, klar. Also wenn es jetzt ernsthaft behandelt wird, dann würde dir das wahrscheinlich fehlen, dass du sagst, so ja, warum ist das jetzt so passiert, weißt du, weil dann denkt man ja mehr über die Story und die Handlung nach. Hier geht es ja mehr um das, was passiert denn? Also was sind die Konsequenzen?
Ja, vor allem nachdem halt, finde ich, deutlich wird, warum er da rauskommt, erklärt sich auch so ein bisschen, warum er da fest. Also was ich meine, kann man sich zumindest zusammenreimen.
Ja.
Deswegen, also ich vermisse das nicht. Mhm. Nicht mehr zumindest. Also früher wäre mir das, glaube ich, wirklich so gegangen.
Okay.
Ja, also wirklich immer noch ein guter Film. Super gealtert und kann ich nach wie vor empfehlen. Bin froh, den nochmal geguckt zu haben, weil es war bei mir auch wirklich lange her.
Schön. Gutes Los und jetzt weiß ich auch, von wem das kam. Das war kein geringerer als Timo Weltenschreiner.
Na dann, liebste Grüße dahin, Timo.
Nicht so hundertprozentig Fantasy-Stoff, aber schon mit ein paar Elementen, die nicht wirklich real passieren könnten. Oder etwa doch.
Nee, und so gesehen war der bei mir wahrscheinlich auch richtig aufgehoben, weil ich bin ja echt Fan von so Time-Loop-Geschichten oder generell Zeitreisen in irgendeiner Form.
Ja, bist du.
Mag ich.
Ich würde mich da jetzt nicht ausklammern, aber ja, klar.
Nee, ich bin mir auch also ziemlich sicher, wirklich, dass du mit dem Film heute auch immer noch Spaß hättest. Kann mir nicht vorstellen, dass du den heute irgendwie doof findest. Oder fandst du den jemals doof?
Nee, ich fand den auch damals nicht doof. Okay. Ich mochte den, also schon einer von denen.
Ja, ich meine, natürlich gab es hier, also erste Idee von Harold Ramis war Tom Hanks für die Rolle, ne? Und ist dann selber aber davon ziemlich schnell weggekommen und Tom Hanks hat dann auch, nachdem er den Film gesehen hat, zu ihm gesagt, das sagt er nämlich im Making-of, so, er ist gut, dass ich das nicht war, weil ich bin viel zu nett für die Rolle. Hm. Sagt so, people see me as a nice guy. Und das ist ja auch so. Tom Hanks siehst du halt einfach so the everybody's darling, ja, und halt so. Hm. Und hier ist es halt schon auch wichtig, dass du der Figur Phil glaubst, was das für ein ätzender Typ ist. Weil du brauchst ja eine Läuterung oder halt eben Spielraum für Veränderungen und so. Und Bill, also Harold Ramis hat erzählt, dass Bill Murray wohl so ein bisschen drauf ist, der wird, je mehr Takes du machst, desto mehr geht da verloren und so die Energie auch ein bisschen flacht immer so ein bisschen ab. Also die ersten Takes sind von dem wohl die stärksten. Weil er dann auch wohl gerne mal die Lust verliert und dann
wird, ja, ist ja auch, er hat ja auch den Ruf, dass er so ein bisschen grumpy ist.
Ja, und ja, und auch gerne mal nicht am Set erscheint und so. Genau. Ne? Also der ist eine Diva, so unterm Strich. Und jetzt haben sie es aber ganz clever gemacht, weil es gibt dann ja hier eben, kann man schon in so Phasen unterteilen und eben die Phasen, wo er dann gut drauf ist, die haben sie halt zuerst gedreht und dann eben geguckt, dass die Sachen, wo sie ihn schlecht gelaunt brauchen, auch tendenziell halt später am Tag disponiert haben und so weiter, haben das also so ein bisschen mitbedient.
Können wir mit diesem Podcast auch so machen. Das
clever, ne?
Wenn ich dich schlecht gelaunt brauche, dann nehmen wir mal um 23 Uhr.
Ja, genau, eben. Dann passen wir einfach die Uhrzeiten an oder wie heute, geben mir zu wenig zu essen, Alter. So langsam wird es ein Problem, ja. Gut, aber viel mehr oder überhaupt irgendwas kann ich sonst nicht mehr dazu erzählen. Das war's zu Groundhog Day und täglich grüßt das Murmeltier.
Mhm. Wie lang ging der nochmal?
Stunde 41.
Stunde 41, sehr kurzweilig.
Ja. Sind auch ein paar Deleted Scenes mit drauf auf der Scheibe. Und wie gesagt, es gab ganz im Ursprung mal die Idee, das schon auch noch so ein paar von diesen düsteren Facetten mehr zu bedienen. Mhm. Aber das haben sie dann gelassen.
Na, vielleicht eröffne ich damit meinen 4K-Fernseher. Mit der Scheibe. Gucken wir mal. Ich hab schon Lust.
Jetzt aber. Alright.
Muss ja gebührend gefeiert werden. Das ist meistens so, wenn du mir so...
Dann mit Groundhog Day.
Ja, wenn du mir die Scheiben zurückgegeben hast und ich hatte ja auch hier, ich weiß nicht, ob es eine 4K oder eine Blu-ray war, Im Reich der Sonne hatte ich dann so und sollte die ja Dave zurückgeben.
Ja. Hast du den
Empire geguckt, of the Sun, ne? Und dann dachte ich so, ey, komm, jetzt habe ich den schon hier, weißt du, ich habe den Film nicht so, jetzt hast du die Gelegenheit, dann guckst du den auch und wahrscheinlich wird es bei der 4K-Scheibe von Groundhog Day, wenn ich darauf schiele, wird es ähnlich verlaufen.
Ja, sehr schön.
Dann reiche ich die Punkte nochmal nach, aber ich wäre hier noch bei einer 8 wahrscheinlich, aus der Erinnerung raus, beziehungsweise wenn ich die 4 Sterne bei Letterboxd betrachte, vielleicht war es auch eine 8,5, das muss ich dann korrigieren, aber ich schreibe mich mal hier mit einer 8 in die Tabelle.
Mhm. Alright. Dann lese ich mal die restlichen Punkte vor.
Mhm.
8,0 sind es tatsächlich auf IMDb. Metascore ist bei 72. Letterboxd habe ich mir was Falsches notiert. Hast du das gerade offen? Weil 8 kann es nicht sein. Was ist denn hier los, ey?
Ja, habe ich offen. 3,8 sind es.
Ah ja,
siehst du. Hast du eine Zahl vergessen?
Habe ich eine 3 unterschlagen, alles klar.
8 bei Letterboxd. Ist auch schön.
Das ist schön.
Ja.
Ja. Okay. Alter, manchmal bin ich schon auch hart verwirrt. Ich habe mir hier für dich Punkte notiert. Das ist geil. Ich hätte dich auf einen 8,5 getippt.
Wäre vielleicht auch drin gewesen. Warum du auch immer du die Punkte für mich notiert hast. Aber schön.
Das ist völlig random, weil ich wahrscheinlich zum Zeitpunkt, als ich es rausgeschrieben habe, dachte, es wäre ein Auftragsfilm.
Ja.
Oh Mann. Kannst du mal sehen. Routine. So sind wir schon.
Das ist dein eigenes Los. Das gehört nur dir.
Ja.
The Groundhog Day. Großen Film wieder hier auf deiner Vita.
Ja, Mann, ja, das ist sowieso die Dinger, die ich gezogen habe, da waren ja ein paar davon.
Da waren Klopper dabei, ja.
Deswegen war ich auch überrascht, dass du keinen von sehen wolltest.
Ja.
Ja.
So ist es halt.
So, willst du jetzt noch raten?
Ich rate jetzt mal und tippe dich auf eine 9.
Nee, ich bin bei 8,5.
Ach, scheiße, ja, ich wollte 8,5 sagen. Ich habe mich dann doch für die 9 entschieden. Ne? Dumm. Einfach nochmal weggekommen von meinem ursprünglichen Tipp, warum auch immer.
Mhm.
Na gut. So, okay, jetzt habe ich hier meinen nächsten Film und sehe gerade, dass ich hier gar keine Letterboxd-Bewertung eingetragen habe. Warum auch immer, die habe ich ausgelassen.
Schön.
Was Letterboxd angeht, sind wir gut dabei.
Mhm. Heute läuft's.
Heute läuft's. So,
da haben wir's.
Wow, respect, man. That's hardcore.
Schön, oder?
Ja, super.
Lee.
Ich mach mal meinen Film, bevor Henry Lee hier noch weiter durchbricht. Ich habe so ein bisschen Angst wie die Gremlins, so dass du gerade so in der Transformation bist.
Ja, deswegen mach mal schnell.
Mein zweiter Film mit der Thematik Lange beschwerliche Reisen ist ein Film vom Australier Philip Noyce. Und wir hatten ja direkt nach unserer Pause hatte ich seinen Film Dead Calm, Todesstille hier. Aber hat auch Filme wie Stunde der Patrioten inszeniert, Der Knochenjäger ist von ihm, Blinde Wut, auch interessant, nachdem wir Satoichi hatten am Sonntag.
Mhm.
Haben wir hier das amerikanische Remake.
Pah, du.
Ebenfalls von
Film. Eine Aha hätte ich hier auch einen australischen Film mitgebracht.
Ach.
Aber den habe ich mir jetzt für die Supporter-Episode aufgehoben.
Schön. Ja, dann hätten wir eine Überschneidung hier, aber so teilen wir das ein bisschen auf. Und es ist nicht nur ein australischer Regisseur, australischer Film, sondern es ist tatsächlich auch ein Film, der die australische Geschichte behandelt. Der heißt nämlich Long Walk Home oder so wurde er im Deutschen vermarktet. Im Original heißt er Rabbit Proof Fence. Und ich kann mir vorstellen, dass du das Plakat zumindest schon mal gesehen hast.
Zaun, Fence.
Ja.
Okay.
Rebel Proof Fence, genau. Mhm.
Irgendwas klingelt da auch. Von wann ist der, hast du gesagt?
Der ist von 2002, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
Ah, okay.
Und ein ziemliches Spätwerk von ihm. Den habe ich mir jetzt angeguckt, unter anderem auch, weil er auf der Schneiderliste ist, genauso wie Groundhog Day. Und deswegen kommt ja jetzt der nächste Film von der Schneiderliste und das ist dieser hier. Und dieser Film basiert auf einem Buch, was geschrieben worden ist von Doris Pilkington. Und die hat auch das Drehbuch zusammengeschrieben mit Christine Olsen. Die hat nicht so viel gemacht. Also die Originalautorin hat hier das Drehbuch von diesem Film geschrieben. Und viele Filme haben ja schon unglaubliche Gräuel der menschlichen Geschichte irgendwie behandelt. Und hier haben wir auch eins von diesen, die ich halt bisher auch noch nicht kannte in dem Sinne. Weil hier geht es natürlich ans Arschloch der Welt, nämlich Australien, ins Jahr 1931. Und es geht primär um das Schicksal der australischen Ureinwohner, genannt Aborigines. Und die stehen hier im Zentrum. Und es wurde damals, was eigentlich unfassbar ist, es wurde damals ein Gesetz erlassen, dass Aboriginal-Kinder aus gemischten Beziehungen durften ihren leiblichen Müttern entrissen werden und dann irgendwie in Heime gebracht werden, um die da irgendwie zu erziehen. Dann kamen die in diese Entziehungscamps, wo sie dann zu Haussklaven irgendwie erzogen worden sind. Da haben die dann weiße Bräuche gelernt, da haben die dann gelernt, irgendwie christliche Lieder zu singen und werden praktisch zu weißen Mädchen erzogen.
Ja, Alter.
Obwohl die bei ihrer Mutter waren und da ganz normal gelebt haben.
Die Engländer, die miesesten Kolonialisten überhaupt.
Ja, auf jeden Fall.
Richtig krass.
Und Molly, Daisy und Grace sind da zwei Schwestern und eine Cousine. Die wurden in diese Entziehungsheim gebracht. Das ist komplett auf der anderen Seite Australiens, wo sie halt ursprünglich herkommen. Und die fliehen halt aus diesem Heim, um den Fußmarsch halt quer durch Australien zu ihrer Familie zu starten und haben halt keine Orientierung und gar nichts. Die einzige Orientierung, die es gibt, ist dieser Rebel-Proof-Fence, weil, das wusste ich auch nicht, das ist sowas wie eine chinesische Mauer, die quer durch Australien führt. Die haben nämlich mal einen Zaun errichtet, damit diese Hasen, die sich so vermehrt da irgendwie verbreitet haben, dass die zumindest nur auf einer Seite Australiens bleiben und damit man die so ein bisschen im Zaum hält oder hinterm Zaun hält.
Im Ernst? Das hatte man, von Ost nach West?
Ja, hatte man einen kompletten Zaun von Osten nach Westen, richtig, hat man den gespannt und so. Und das ist ein übelst langer Zaun, an dem man sich durchaus natürlich orientieren kann.
Ja, klar.
So, was so die Strecke angeht. Und der spielt hier eine Rolle.
Okay, ist ja abgefahren.
Und jetzt geht es darum, dass diese drei Kinder sich aufmachen, per Fußmarsch quer durch Australien zu ihrer Familie zurückzukehren. Und das Gesetz, beziehungsweise die Ausführung, sowie die Jagd auf die Kinder, leitet der sogenannte Chief Protector. So wurde er tatsächlich genannt, dieser Titel. Und der wird gespielt von Kenneth Branagh.
Mhm.
Der spielt praktisch diesen Chief Protector, der dafür zuständig ist, dass die Kinder zurückgebracht werden, dass dieses Gesetz durchgesetzt wird und geht auch diese Listen mit Namen durch, wer letztendlich von seinen Familien entrissen wird und wer nicht. Der ausführende Cop, der praktisch die Kinder mal abholt und dann bei ihm abliefert, wird gespielt von Jason Clarke, auch noch in jungen Jahren. Der hat ja definitiv auch eine Karriere gemacht.
Mhm.
Und da wird ein Tracker angesetzt, also so ein Spurenleser, der sich dann auf die Fährte der Kinder setzt. Das ist ebenfalls ein älterer Aborigine und der wird gespielt von David Gulpilil. Und das ist so ziemlich der Aborigine to go in sämtlichen Filmen, weil den haben wir bei Crocodile Dundee gesehen, den haben wir bei Australia gesehen und bei tausend anderen Filmen. Also wenn du das Gesicht siehst, mittlerweile verstorben vor 2 Jahren, aber definitiv auch jemand, der in der Filmgeschichte immer wieder irgendwie, wenn einer aus der Richtung irgendwie gesucht wurde, hat man ihn gerne mal gecastet.
Mhm.
Und Long Walk Home zeigt uns jetzt diese beschwerliche Reise zurück, die sich dann, jetzt habe ich mir natürlich die Zahl nicht aufgeschrieben, ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Also ich wollte natürlich raufschreiben, wie lange die letztendlich unterwegs waren, weil, wenn ich mich nicht täusche, waren das...
Meinst du jetzt die Strecke oder die Zeit?
Die Strecke und die Zeit. Ich glaube, es waren 1200 Kilometer.
Ja, das kann gut sein.
Das müsste also, irgendwie...
Also Australien ist definitiv viel mehr noch in der Breite, aber ich weiß ja nicht, wo die gestartet sind und wo die dann aufgehört haben.
Die leben in Jigalong. Das ist, und das Erziehungsheim war in Perth. Und dazwischen lagen 1600 Kilometer.
Okay, wow.
Lese ich hier gerade.
Mhm.
Und ich, da stand auch drin, weil, was ich jetzt nicht erwähnt habe, natürlich beruht das auf einer wahren Geschichte. Das heißt, diese zwei von diesen drei Mädchen sind tatsächlich noch im Leben, als dieser Film gedreht worden ist und wurden auch interviewt und haben auch die Dreharbeiten so ein bisschen begleitet und sind im Nachspann nochmal zu sehen.
Okay.
Und der Film erzählt die Geschichte von diesen Damen, die sich tatsächlich so zugetragen hat. Also natürlich mit ein bisschen filmischen Veränderungen, aber ansonsten hat sich hier einiges auch so tatsächlich zugetragen, was diesen Kaninchenzaun und Co. angeht. Was hier nicht drin steht, ist, wie lange die unterwegs waren. Das habe ich nämlich letztendlich auch irgendwie, konnte ich nämlich auch irgendwie im Nachspann nochmal sehen, aber das habe ich mir natürlich nicht rausgeschrieben, ich Idiot. Wie lange die letztendlich auf diesem beschwerlichen Weg waren von den 1600 Kilometern. Aber es war alles zu Fuß und die wurden natürlich gesucht von den Regierungsbeamten. Die wurden, da wurden richtig welche auf die angesetzt, weißt du, die irgendwie abfangen sollten und so. Und das war mehr zufällig, dass sie denen entkommen sind, weil die irgendwie mal abgebogen sind irgendwo. Also es, dass die letztendlich da angekommen sind, wo sie angekommen sind, das war eigentlich mehr Zufall als alles andere. Und hat man hier diese Thematik, dass sie nicht wissen, wem die trauen dürfen, weil in den Nachrichten wird natürlich durchgesagt, dass die auf dem Weg, dass die unterwegs sind und dass sie gesucht werden. Dann brechen in irgendwelche Hühnerställe ein, weißt du, um da Eier zu klauen, um irgendwas zu essen zu kriegen. Oder müssen halt welche Weißen, die da gerade grillen an ihrem Lagerfeuer, müssen halt irgendwie um Essen betteln, weißt du, und wissen halt nicht, ob die sofort irgendwie von denen gecatcht werden.
Mhm.
Weil natürlich auch Kopfgeld auf die ausgesetzt ist und so weiter und so fort. Und deswegen weißt du nicht, wem kannst du trauen, wem kannst du nicht trauen und sind natürlich grundsätzlich immer sehr misstrauisch den Weißen gegenüber.
Mhm.
Aber auch wieder so ein Beispiel, hätten ja ganz normal von ihrer Familie einfach nur in Ruhe gelassen werden können. Aber die weißen Kolonialherren,
naja, die Geschichte, Alter.
Sagen halt so, das ist das Gesetz so, wir müssen die halt mitnehmen und die kennen die auch alle beim Namen und die sagen so, ja, zur Mutter irgendwie Rosie oder wie die heißt, zu sagen, so, Rosie kannst ja nichts machen und so, ändert das halt das Gesetz. Also, finde ich damit ab.
Übel.
Ja, ja. Und das ist auch hart, weil das, wie gesagt, auf wahren Tatsachen beruht und die australische Menschenrechtskommission, also der legte man schon ewig nahe, dass die sich entschuldigen sollen beim Volk der Aborigines, über die, was diese ganze Menschheitsgeschichte angeht und was dieses Gesetz und dieses Erlassen dieses Gesetzes angeht. Mhm. Dem sind die auch nachgekommen, allerdings erst im Jahr 2008. Also überleg mal, Alter.
Krass.
Und das war schon Jahrzehnte davor, dass sie gesagt haben, ihr müsst euch da entschuldigen und das war auf jeden Fall, das ist ein dunkler Fleck in der australischen Geschichte und ihr müsst das wieder ein bisschen gerade biegen. Letztendlich hat es dann bis 2008 gedauert, bis sie das dann offiziell gemacht haben.
Hart.
Ja. Und Long Walk Home ist, zeigt er diese beschwerliche Reise über recht knackige 94 Minuten, also er ist nicht groß in die Länge gezogen und ist souverän inszeniert von Philip Noyce, da kann man nichts gegen sagen. Aber es ist ein etwas generisches Drama, also du weißt letztendlich, was sich erwartet, was passiert. Mhm. Das ist wahrscheinlich einer von den Filmen, die man so in der Schulklasse guckt, konnte ich mir vorstellen, als ich dann diesen Film gesehen habe. Weißt du, weil das wird nicht ganz Ach, blutig. Echt? Ja, das ist einer von denen wahrscheinlich, wenn man so eine Freistunde hat oder wenn man sagt, so heute gucken wir mal einen Film, dass der Lehrer da Long Walk Home reinsetzt, um natürlich auch ein bisschen so australische Geschichte mit reinzubringen und natürlich mit so einer dramatischen Komponente, aber irgendwie dann doch generisch, aber auch nicht so richtig was falsch gemacht. Das ist die Sorte Film. So würde ich es mal zusammenfassen. Schneiderliste weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das krasseste Drama, was ich hier gesehen habe, aber Kenneth Branagh und Jason Clarke und so machen natürlich ihre Rolle gut und die Kinder spielen gut. Du hast das Plakat auch sicher mal gesehen, wie diese...
Mir sagt das auch echt was.
Wie diese Kinder, diese Aborigines-Kinder, diese drei da auf dem Plakat dann irgendwie... Also sie nimmt halt irgendwie den kleinen Jungen Huckepack und dann laufen die an diesem Zaun lang. Das hat man schon mal, das ist schon recht präsent auf jeden Fall bei Letterboxd und Co. Mhm. Sieht man mal immer wieder. Und das ist Long Walk Home alias Rabbit Proof Friends, Fans. Den habe ich jetzt mal gesehen, hat 6 Millionen gekostet und hat 16 Millionen eingespielt. Also hat durchaus auch ein bisschen Gewinn gemacht. Mhm. Und ja, für Freunde von Dramen sei ja mal eine vorsichtige Empfehlung ausgesprochen, aber ist jetzt wahrscheinlich auch keiner von den ganz Großen. Mhm. Kommen wir zu den Punkten.
That made no sense, but you delivered it with such passion.
IMDb 7,4. Die Metascore-Community ist bei 80. Die Letterboxd-Community ist bei 3,5.
80 Metascore, Alter, das ist gut.
Ja. Und die Guest-Community ist wo?
Bei 7.
Das ist richtig.
Das ist schön. Jetzt unterstellt er sich schon eine eigene Community. Okay.
Ich finde es so lustig, dass Dave immer zu einem Community sagt.
Ach so, macht
ja.
Er das?
Ja, ja. Ich habe hier gerade die Google-Community aufgerufen und die sagt das
Google
und das
Community.
Aus. Nein, das hat er nicht gesagt, das habe ich jetzt dazu gedichtet. Aber er sagt auch immer hier Letterboxd-Community und IMDb-Community. Wahrscheinlich, dass er nicht gendern muss, nennt er einfach alles eine Community.
Das ist aber clever umgangen.
Ja. Cleverer Bursche, der Dave.
Guess wieder.
I have often found that public shaming is the most effective tactic.
Kriegt der Dave wieder sein Fett weg hier.
Quatsch, ey. I'm so tired of this war. Von mir doch nicht.
Nee, gar nicht. Ist klar.
Nein, nein, ich werde natürlich nie müde zu kämpfen.
Mhm.
So, kommen wir zu deinem letzten Projekt in dieser Episode. Ist es ein weiteres Los? Fragt sich.
Nee.
Die Hörerschaft.
Nö, jetzt bringe ich mal den, wo ich letztes Mal noch meinte, dann hätte ich eigentlich darüber sprechen können. Becky 2.
Ach, ja.
She's back. Der heißt original auf Deutsch Becky 2-She's back. Ausrufezeichen.
She's Becky hätte ich gut gefunden.
Ja.
Oder? Das wäre doch mal smart.
Naja, weiß ich nicht, ob es smart wäre, aber.
Ja, aber Becky so mit E, verstehst du?
She's, ja, she's ja, Becky. Ja.
Verstehst du?
Im Original heißt er The Wrath of Becky. Mhm. Dun, 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 dun. 2023 kam der. Und Regisseur Matt Angel.
Das klingt auch wie so ein Pornoname, Alter. Matt Angel.
Ja, vor allem
Adult Movies.
Der ist jetzt auch schon in der Pre-Production für The Last Temptation of Becky. Also irgendwie scheinen sie das ausschlachten zu wollen, ja. Mhm. Co-Regie Suzanne Coote. Die hat für Netflix 2021 einen Film namens Hypnotic gemacht. Die beiden sind ein Ehepaar, mhm, und haben hier Regie und Drehbuch übernommen. Natürlich basierend auf dem Drehbuch des ersten Teils. Aber das finde ich ist halt schon auch auf jeden Fall bei so einem Franchise so ein Ding, ne? Wenn das nicht die gleichen Leute sind, die das Sequel machen. muss man ja erstmal gegebenenfalls was anderes erwarten. Ja.
Jedenfalls, manchmal ja, manchmal nein.
Ja, das war hier wohl auch alles sehr übers Knie gebrochen. Also die wurden kontaktiert, um das Ding zu schreiben und Regie zu führen eben. Das war Dezember 21 vom Produzenten. Und viel mehr Ansagen gab es auch nicht, außer schreibt ein Sequel. Mhm. Und dann hatten sie 3 Wochen Zeit. Ja. Jetzt hat Matt Angel gesagt, dass er für Inspiration sich ein bisschen Kill Bill angeguckt hat.
Kill Bill hat er gesehen, okay.
Ja.
Naja, ganz simple Vorbilder sich vorgenommen.
Ja, ja. Und jetzt sind da 2 Jahre vergangen halt zwischen den Filmen und so erzählen sie es in der Handlung auch. Mhm. So, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen erwachsenere Version von Becky. Immer noch gespielt von Lulu Wilson.
Okay.
Und ja, weil das geht ja auf mit der Zeit, ne? Also die vergangen ist, so das ist identisch. Mhm. Ja, und jetzt wird natürlich erzählt, dass sie die entsprechendes Trauma davon gezogen hat, weil eben das passiert ist, was im ersten Teil passiert ist. Heißt, ihre Familie ist entsprechend umgebracht worden und so, sie ist dann losgezogen auf der Suche nach, Obhut erstmal. Also die musste halt irgendwo unterkommen. Das wird uns in einer Art Montage, allerdings in gezeichneter Form, im Intro gezeigt.
Okay.
Wir sehen also animiert, gezeichnet, wie Becky bei einer älteren Frau gelandet ist, wo sie jetzt lebt.
Das ist auch immer eine günstige Methode, irgendwie so eine Einleitung zu inszenieren, weißt du, ohne es jetzt drehen zu müssen. So hat man ja bei, ich glaube, die hätten das Budget gehabt bei Joker Folie Adieu, aber da hat man ja auch eine animierte Sequenz gehabt am Anfang.
Ja.
Eigentlich ist es ja ein günstiger Kniff.
Einfach ein Prolog, den du dann halt mal kurz so zusammenfasst und dann eben, ja,
genau, definitiv brauchst keine Schauspieler, nichts.
Ja, vor allem brauchst du die ganzen Sets nicht, ne? Weil das ist ja, hier werden mal ganz viele Stationen ganz kurz angerissen und so erfahren wir eben, wie sie jetzt bei ihrer Seelenverwandten namens Elena gelandet ist. Das ist eben eine ältere Frau. Mhm. Und dort versucht sie jetzt, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen oder eigentlich neu aufzubauen. Und jetzt treten aber neue Antagonisten auf den Plan. Eine Gruppe, die sich Noble Man nennt. Die brechen jetzt nämlich in das Haus ein, greifen sie an, nehmen ihren Hund mit und bringen Elena um.
John Wick.
Nee, der Hund lebt ja noch. Mhm. Den haben sie aber mitgenommen. Diego heißt er. Ja, Second Jan lässt grüßen. Der hat ja ebenfalls
einen Hund
namens Diego.
Ja.
Und Diego wird mitgenommen und Elena umgebracht. Und jetzt ist Beckys Mission natürlich klar. Die Jungs müssen dran glauben. Mhm. Klar. Also haben wir jetzt ein ähnliches Szenario wie im ersten. Becky macht sich bereit dafür, den Laden aufzumischen. Und das ist dann auch schon die ganze Handlung. Jetzt wird der Anführer von diesen Nobleman, Daryl, wird von Sean William Scott gespielt. Der das tatsächlich ganz cool macht, finde ich. Mhm. Weil er da jetzt nicht zu sehr auf die Kacke haut. Natürlich geht diese Figur schon ein bisschen weg von dem, wie man ihn halt sonst so kennt. Weil der ja schon auch tatsächlich heute noch gerne mal eben so ein bisschen diese klamaukigeren Rollen spielt oder halt eben auch wieder eher so ein bisschen Lutscher-Typ.
Hast du Goon gesehen?
Welchen?
Goon, wo er diesen
Eishockey-Spieler spielt? Nee. Ach so, doch. Der ist ja schon älter.
Der ist ein bisschen älter.
Ja, ja, doch, den kenne ich.
Weil da ist er ja so ein Choleriker.
Ja.
Also da ist er schon recht aggressiv in dem Film, was ja auch so ein bisschen konträr zu seinen sonstigen Rollen ist als Lutscher, wie du sagst, sondern
nee, das aber
schon ein Film, wo er so ein bisschen andere Facette zeigen konnte.
Ja, aber dass er so ein lauter Typ, den hat er immer gespielt. Ne, oder meistens.
Ja.
Und ja klar, in den American Pie Film war er halt eher noch eben so ein bisschen, wurde halt nicht ernst genommen, aber da hat er ja auch schon großes Mundwerk gehabt. Mhm. Ja, und hier ist er aber eben jetzt ein relativ stoischer Typ, der eben sehr bedacht agiert und auch den entsprechenden Background hat. Natürlich, glaube ich, militärisch irgendwie erzählen die was und so ist dann auch seine Gefolgschaft natürlich so ein böse Jungs, die dann so ein bisschen hohl drehen. Also sowieso ist so die erste Interaktion von Becky und irgendwelchen Schergen von ihm, das war ein zufälliges Ding. Hm. da hat sie aber eben so reagiert, dass die anderen, dass die Typen sich in ihrer Männlichkeit halt irgendwie angegriffen gefühlt haben und deswegen der Capo von diesem Dreier-Trupp von Schergen, von Daryl, der das dann alleine bestimmt hat, so wir suchen die jetzt heim und erteilen denen eine Lektion. Ja, haben sich dann halt eben mit der Falschen angelegt. Und dann gibt's auch noch Daryl Senior und Matt Angel, der Regisseur, spielt selber auch noch mit. Der spielt ja eine Figur namens Sean. Der hat sowieso also sehr deutlich mehr Acting-Credits von 42 und jetzt eben als Regisseur ist es hier der 6. Credit.
Oh ja.
Ja, das Ding ist, das ist eigentlich auch ein Nepo-Baby. Weil Matt Angel ist der Sohn von Dan Angel. Der hat eine Menge schon produziert. Kennst du Out of My Mind? Das jetzt dieses Jahr gekommen ist. Und sonst hat also 43 Produktionscredits, da sind auf jeden Fall schon auch Sachen dabei, die du mal kennst, die du mal gehört hast.
Mag sein.
Ja. Also, Nepo Baby.
Noch.
Muss ja nicht immer schlecht sein, aber naja.
Noch so eine.
Erleichtert halt ein bisschen was. Und dieser Film hat Premiere gefeiert bei South by Southwest am 11. März letzten Jahres. Und ursprünglich sollte das schon früher released werden, aber so hat es dann ein bisschen gedauert, hat auch nur einen limitierten Release bekommen und ist, glaube ich, eh so ein bisschen unterm Radar gelaufen, weil es halt schon auch eine sehr generische Kiste ist. Also das ist jetzt mal die Sorte Sequel, wo man halt wirklich merkt, den haben sie gemacht, weil der erste ein paar Fans hatte. Den hätte es aber auch wirklich nicht gebraucht. Das Ding ist, der geht eine Stunde 24, ist Rated R. Trotzdem ist jetzt so, dass ist es zu keinem Zeitpunkt irgendwie das große Gemetzel oder dass das jetzt hier übertrieben blutig oder actionlastig wird, sondern es war eher so, dass ich nach dem Film dachte, okay, wow, ganz schön wenig Action insgesamt.
Okay.
Dafür, dass die Prämisse ist, wir haben hier so eine Teenagerin, die einfach schon ein paar Leute auf dem Gewissen hat und jetzt bereit ist, das wieder zu tun. Ne? Hm. Hätte man schon auch, finde ich, entsprechend auf die Kacke hauen können. Es gibt schon die eine oder andere Szene, wo sie da ein bisschen was rausholen und das macht auch Spaß, aber es ist in der Summe zu wenig. Trotzdem finde ich, kommt man da gut durch, weil eben Rated R, eine Stunde 24, hat man halt auch schnell hinter sich.
Wäre das jetzt eine Empfehlung von dir, oder?
Nicht wirklich.
Also,
da wäre so viel mehr drin gewesen.
Kann man sich klären, wenn man den ersten Teil gesehen hat, das kam ja rüber.
Ja, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, bei wie vielen Punkten ich beim ersten Teil gelandet bin.
Der nur auf dem Fantasy-Film fest gesehen, oder? War das nicht so?
Nee, haben wir? Ich glaube nicht, ja?
Glaube schon. Ich
meine nicht. Oder haben wir den gemeinsam besprochen? Bin mir nicht mehr sicher, ich glaube nicht.
Sehen wir anhand der Tabelle nicht, weil könnte ja auch sein, dass wir den separat voneinander geguckt
haben. Das stimmt, ja. Aber hast du da auf dem Schirm, bei wie vielen Punkten ich da gelandet bin?
Gucken wir mal rein. So, Becky. Mir war so, als wäre das Fantasy-Filmfest-Ding gewesen.
Okay.
Da kann uns Erik sicher aufklären. Ja. Da ist er.
Also der lief bestimmt mal auf dem Fantasy-Filmfest.
Ich bin mir sicher, weil Erik hier auch in der Tabelle eingetragen ist. Insofern haben wir jetzt zu dritt darüber geredet.
Mhm.
In der Support-Episode 15, Fantasy-Filmfest-Special 2020, Part 1. Also meine Vermutung war richtig.
Okay.
Da war ich noch am schwächsten.
Mhm.
8 Punkte von Erik, 7,5 Punkte von dir, 6 Punkte von mir.
Okay.
Ich weiß noch, dass ich den okay fand.
Und
wenn du jetzt beim ersten schon 7,5 gegeben hast, naja.
Dann naja. Kann ich
mir vorstellen, dass der hier noch schlechter abschneidet.
Ja, also du brauchst dir den bestimmt nie angucken. Das würde ich jetzt mal sagen. Kann man dir helfen?
Ich brauche Strom.
Du brauchst Strom?
Falls du den transparenten Podcast hier machen willst. Ich mache nur mein Netzteil gerade in die Steckdose.
Ach so. Okay, bespaße ich mich jetzt halt ein bisschen selbst.
Dachtest du, ich kotze hier auf den Teppich oder was?
Ich hoffe nicht. Nein. Gereicht, dass der Kater das neulich
gemacht hat. Ja, das war nicht der Plan. Ich wollte einfach nur Strom reinmachen.
Okay.
Weil ich gerade eine Anzeige habe, Batterie fast leer.
Mhm.
Da muss ich das jetzt meine Notizen hier abschmieren.
Um Gottes Willen.
Also meine Notizen können ich abschmieren, weil die sind haptisch. Aber falls ich irgendwas nachschlagen muss, wenn Lieber fragt, ist der denn in der Tabelle? Dann kann ich das jetzt wieder machen.
Hast du ja gerade erfolgreich gemacht. Dann kann ich jetzt eigentlich nur noch die anderen Punkte vorlesen, oder?
Mach das mal. Ich guck mal, wer den gesehen hat in der Zwischenzeit bei Letterboxd.
Ja. 6,1 gibt es auf IMDb. Der Metascore ist bei 51, Letterboxd 3,1. Also alles so eher gesundes Mittelmaß.
Ja, so richtig ruhmreich ist es nicht.
Na?
6.
Nah dran, 5,5.
Ach, verdammt, ey.
Ja, weil ich dachte, 6 ist dann doch wieder, weil da hätte ich wahrscheinlich schon für eine von einer Empfehlung für Fans gesprochen oder so. Aber ich finde, das ist wirklich die Sorte Sequel, das hätte es halt nicht gebraucht und fühlt sich ein bisschen überflüssig an.
Hätte ich mal schon wieder die Zahl genommen, zu der ich zerlegt habe, wäre es angenehmer gewesen.
Ja, was machst du denn da auch?
Ja, keine Ahnung, was ich da mache, warum ich da mal weggehe.
Okay. Ja, gut, jetzt haben wir ja noch einen. Da darfst du im Vorfeld raten. Vielleicht wird das besser.
Vielleicht, ja.
Ja, wir haben beide hier schon diverse Filme des Herrn besprochen. Mhm. Hirokazu Koreeda heißt der Regisseur und auch Drehbuchautor des nächsten Films, Afterlife.
Richtig. Ich habe nachgeschlagen tatsächlich bei mir, bei meinem Letterboxd-Account und habe mal geguckt, wie viel das waren, die wir hier rezensiert haben, weil das war alles im Rahmen dieses Podcasts.
Ah, stimmt. Ja, das hätte ich auch mal machen können.
Und
weil waren da auch Filme bei, die wir nicht zusammen besprochen haben?
Eventuell hast du mal vielleicht losgezogen und hast einen mehr geguckt als ich. Bin mir sicher, aber ich glaube, es ist jetzt der vierte gemeinsame Film, den wir haben.
Mhm.
Weil du musst einfach nur auf den Regisseur klicken und dann siehst du ja, was ausgegraut ist.
Genau, also wir hatten Shoplifters.
Nobody Knows. Nobody Shoplifters knows. Haben wir auch zusammen gesehen, da war ich mir nicht sicher, oder?
Ich denke schon. Also
und
ich
Nobody
den
Knows
gesehen,
und
ja.
Still Walking waren auf jeden Fall zwei Auftragsfilme. Shoplifters hast du auch gesehen.
Ja, Still Walking und Like Father, Like Son.
Den habe ich nicht gesehen.
Ah, siehst du, okay, dann habe ich den ohne dich.
Nee, ein mehr als ich.
Mensch.
Okay, Koreeda-Spezi.
Ja, ja, 12%. 5 von 39 gesehen, ich bin ganz weit vorne.
Ja, bei mir nur 7%, aber ich habe auch noch Afterlife noch nicht
gehabt. Ja, ja, eben.
Ja, also offiziell der vierte.
Ja, aber sein aktuellster hat ja auch ein bisschen Furore gemacht, das habe ich schon mitbekommen.
Na, den haben wir ja dann im Dezember am
Richtig,
Start.
Richtig,
also.
Ja. Nein, aber ich meine, also da habe ich auch von Leuten gehört, dass der wirklich gut sein soll. Wobei, das sagt man den meisten Koreeda-Filmen nach. Ne? Das hilft
ja, das ist gerade. So ein bisschen, also so, mir fällt halt immer auf, so wenn wir so Regisseure, mit denen wir überhaupt nicht viel anfangen können, kommt halt immer irgendjemand, der uns dann therapieren will und der sagt, den müsst ihr gucken.
Ja.
Wenn ihr den anderen Film nicht mögt, der ist auf jeden Fall anders. Der ist auf jeden Fall cool. Und dann gucken wir den nächsten und denken so, okay. Gucken wir, ob das hier auch zutrifft auf den Film Afterlife von Koreeda.
Wer hat uns hier beigesteuert?
Der ist von Olli, glaube ich, oder?
Okay. Ja. Wenn du das sagst, glaube ich dir das mal.
Ich schlage mal nach, ich glaube, es war Olli.
Ja, rat erst mal einen Punkt jetzt.
Ich rate einen Punkt.
Einen Punkt?
Nein, rate ich nicht. Ich sag eine 7 hier für dich.
Mhm. Ich habe mir für dich 5 notiert.
Warum sage ich jetzt mal Olli? Nee, Nils war es natürlich.
Ah ja.
Nils war es. Eine 5 hast du dir notiert.
Mhm.
So, so.
Ja, fürs Protokoll. Aktuell herrscht Gleichstand. Spannend.
Dann ist es erst recht spannend, ja.
Mhm.
Guck mal, wie der hier abschneidet. Weil ich habe mal nachgeguckt, also Shoplifters hat mit 3,5 Sternen, was jetzt auch so ein bisschen unter dem Durchschnitt ist von dem Rest der Letterboxd-Community. Jetzt werde ich es nicht los, Alter. Und Nobody Knows, 1,5 Sterne und Still Walking, 3 Sterne. Ging noch. Aber okay. Dieses von wegen geniale Filme und musste gesehen haben und Letterboxd Narrative und was weiß ich, was alles, weiß der Kuckuck, da war ich nie. Und erst recht nicht bei, musste jeden Film von ihm sehen und guck dir Broker an, guck dir das und guck dir dies an.
Ja.
Naja, gucken wir mal, wie es mit Afterlife aussieht.
Ja, erzähl mal, was hier geht.
Also, wir steigen direkt ein, so mit Interviewschnipseln von Leuten, die sagen, dass sie gestorben sind. Und wir wissen, okay, hier gibt es jemanden, der kommuniziert gerade mit toten Menschen, so interviewmäßig.
Mhm.
Und wir haben ja so ein fiktives Szenario, dass es so eine Art Behörde gibt von Menschen, die halt so Leuten, die halt frisch gestorben sind, die halt so empfangen in dieser Behörde. Das sieht halt aus wie so ein Heim. Das ist praktisch so ein Haus mit sehr kargen Zimmern eingerichtet so. Und da leben halt diese Leute, die interviewt werden. und die müssen sich aus ihrem ganzen Leben für eine bestimmte Erinnerung entscheiden. Diese Erinnerung hat stellvertretend für ihr Leben halt rauspicken, haben dafür so ein paar Tage Zeit und müssen, und in dieser Erinnerung werden die dann praktisch ins Afterlife entlassen und müssen dann immer wieder diese Erinnerung durchleben.
Müssen ist gut, ja, vielleicht auch dürfen.
Oder dürfen, ja, gut. Je nachdem, aber es hat, da sind wir wieder so bei so einer Time Loop Geschichte und jetzt sind da ein paar Kandidaten bei, so ein störrischer Teenager, der halt sagt, so, er will sich nicht entscheiden, er macht es einfach nicht so, er hat keinen Bock, so wehrt sich halt dagegen, und dann gibt es so eine ältere Dame, die nicht so richtig weiß, was die Herren hier von ihm wollen, und die Damen. Mhm. Und das Ganze ist recht, also wie halt in so einer Behörde organisiert. Das heißt, du hast Leute, die halt irgendwie so für bestimmte Sachen zuständig sind, und dann wird auch dafür gesorgt, dass diese Erinnerung derjenigen auch nachgestellt wird, 1:1. Also, dass das dann inszeniert wird, dass dem nahe kommt, ob das jetzt irgendwelche Kriegsschauplätze sind oder Erinnerungen an irgendwie die Kindheit oder so, das wird dann, je nach Wetterbedingungen, wird alles erfragt, bis ins kleinste Detail, das wird dann notiert, markiert, und dann hat man für verschiedene Departments, hat man so verschiedene Funktionen. Der eine ist so eine Art Regisseur, der andere kümmert sich halt so um die Gäste, und du hast so einen psychologischen Berater dabei, und jetzt geht es darum, dass diejenigen praktisch diesen Übergang ins Totenreich vorbereitet werden mit denjenigen, die da Spalier stehen.
Mhm.
Und da sind da Leute bei, die nicht so richtig registrieren, was jetzt letztendlich passiert ist, dass sie halt gestorben sind, und dann sind andere bei, die sagen, ach so, so läuft das ab. Und diejenigen, die natürlich diejenigen interviewen in dieser Behörde, sind auch schon längst aus dem Leben geschieden. Das heißt, wir haben es ja ausschließlich mit Toten zu tun. Mhm. Das können wir, glaube ich, erwähnen. Ja, viel mehr würde ich nicht erzählen. Und dann geht es natürlich primär auch durch diese Interviews um einzelne Geschichten derjenigen, was die erlebt haben, ob das, da sind teilweise Leute, die im Krieg gefallen sind, halt irgendwie sind hier involviert und dann auch in dieser Behörde arbeiten. Dann sind andere, die sind halt an Altersschwäche gestorben, Dritte durch einen Unfall. Also du hast halt verschiedene Altersgruppen hier, du hast verschiedene Berufsgruppen, verschiedene von soziale Stände, die hier zusammenkommen, weil das Einzige, was die vereint, ist letztendlich der Tod.
Mhm.
Ja, würdest du dem noch was hinzufügen?
Nee. Ich finde auch generell, also diese Ausgangsposition oder die Prämisse des Films von der Handlung, die er uns erzählen möchte, die finde ich an sich total cool.
Das habe ich mir gedacht.
Weil das natürlich, Nine Days ging ja auch in so eine Richtung, oder Soul, wobei das eher andersrum ist. Na, da geht es um die Seelen, dass sie vorbereitet werden aufs Leben, und hier sind so ein bisschen am anderen Ende.
Hm.
Aber das sind halt trotzdem so Filme, die sich so ein bisschen mit diesem, warum sind wir hier und was macht das Leben lebenswert, beschäftigen, mit diesen großen Fragen.
Ja.
Da bin ich generell voll für zu haben. Deswegen, also so die Ausgangsposition, dachte ich, okay, geil.
Mhm.
Als, weil das Schöne ist, man realisiert ja auch nicht sofort, wo man ist.
Das stimmt. Ja,
am Anfang denkst du ja wirklich, wir sind jetzt in irgendeiner Behörde, es gibt so eine kurze Crew-Besprechung. So, Leute, die Woche steht das und das an, wir haben ein bisschen mehr zu tun als sonst, du musst heute 7 machen, du sogar 8, und so, wir müssen das alle aufteilen, die Last schultern und verteilen.
Und jetzt kommen wir zu der Umsetzung.
Ja, und dann erfährst du halt erst so, wir haben es hier mit Toten zu tun. Was ich ein bisschen schade fand dann, und das hat dann der Sache auch relativ schnell einen ziemlich großen Abbruch getan, wenn wir dann in diese Interviewmomente gehen, auch wieder etwas, was ich bei Nine Days total cool fand, ist hier leider so sehr dokumentarisch angehaucht, und ich hatte sofort das Gefühl, Alter, das sind keine Schauspieler. Die haben hier einfach echte Menschen genommen und die gebeten, denen irgendwas zu erzählen aus ihrer Vergangenheit, und das ist es dann auch, und tatsächlich war es genau so.
Mhm.
Und genau so fühlt sich's aber auch an. So, dass das wirklich so instinktiv im ersten Impuls so eine Art Fremdkörper war, als diese Momente losgingen, weil ich damit sofort so ein bisschen das Narrativ des Films kurz verlassen habe und das erstmal mich zwingen musste, das so zuzulassen, und dachte, ja, okay, gut. Soll diese dokumentarische Komponente dann eher auch dafür sorgen, dass sich das halt alles echt anfühlt. Und natürlich waren auch manche dieser Geschichten, wenn auch zum Teil halt sehr ausufernd und in meinen Augen auch zu lang, trotzdem waren manche dieser Geschichten ja auch irgendwo berührend, weil du halt gemerkt hast, und das ist wahrscheinlich der Grund für diese Herangehensweise, du merkst bei den Leuten halt, dass diese Geschichten echt sind und dass sie einen persönlichen Bezug dazu haben.
Ja.
Fair enough. Trotzdem finde ich, was er dann, also wo er damit hin will, finde ich generell cool, die Umsetzung leider nicht. So, ich finde, man hat dann, weil das einfach, der sich sehr, sehr viel Zeit lässt dabei, auch wenn die Prämisse super ist, kommt er halt nur schleppend voran. Mhm. Und ich finde, im letzten Akt wird das nochmal deutlich stärker, weil da ja nochmal ein Bezug in der Handlung oder eine Ebene in der Handlung dazu kommt, wo die Bezug nehmen auf etwas, was man so nicht direkt hat kommen sehen. Mhm. Das fand ich schön. Trotzdem ist dieses, wir haben gescriptete Interviews mit echten Menschen, die sich dann ihr eigenes Leben erinnern und das ist Teil dieser fiktiven Handlung. Das ist für mich nicht so optimal zusammengelaufen.
Verstehe ich.
Ja. Und trotzdem dann eben auch so dieses Nachstellen der Szenen und so. Also bei ein paar Stellen habe ich gedacht, okay, so die Leute, die 9 Days gemacht haben, haben auf jeden Fall diesen Film gesehen.
Ich habe jetzt 9 Days nicht gesehen.
Michel Gondry hat wahrscheinlich auch Afterlife gesehen, weil ich da einfach auch vieles so dann an, so spielerisch fast schon improvisiert versuchen, diese Situationen nachzustellen und so. Und da habe ich mich so ein bisschen...
Also, hattest du keine Flashbacks an La Belle Époque?
Doch, Belle Époque auch, weil auf jeden Fall.
Das war ja nur sehr naheliegend, wo ich dachte so, ja okay, die stellen halt hier irgendwelche Geschichten, also so wahre Momente aus dem Leben der Menschen irgendwie nach.
Aber Belle Époque ist ja auch nach Afterlife, ne?
Und ja, klar.
Deswegen, ich habe bei ganz vielen Sachen gedacht, ja okay, die haben wahrscheinlich Afterlife gesehen, weil die Idee ist geil.
Mhm. Klar.
Und dann auch, wir rekreieren diese Szene, damit die, dass das die Situation ist, die du dann eben den Rest deines Lebens, deiner Existenz, von Leben kann man ja dann nicht mehr reden, aber halt im Afterlife eben das mitnimmst und sonst halt nichts. Da geht es ja auch noch drum. Also es ist ja auch irgendwo ein bisschen interessant, diese Typen, die sich nicht richtig entscheiden können. Der andere, der sagt, hey, ich habe eigentlich das mörderunspektakuläres Leben gelebt. Ne? Also es geht dann ja schon auch eben sehr um, was kann man schätzen, während man lebt und
ja, auch so Selbstreflexion und ja, so spielt er mit rein, ja.
Ich habe in einem anderen Film einen sensationellen Satz gehört. We can only understand life backwards, but we have to live it. Was hat sie gesagt? Fuck. Naja, vorwärts halt. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, welche Vokabel verwendet wurde. Und da ist so viel dran, Alter.
Ja, stimmt schon.
Und das ist, geht ja auch in eine ähnliche Richtung, weil jetzt hier diese kürzlich verstorbenen Leute, die halt auch in ganz unterschiedlichen Altersklassen daher kommen. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? Eben dieser junge Typ, der eigentlich sein Leben noch überhaupt nicht gelebt hat. Ja, wie soll der sich für so eine Situation entscheiden? Ne? Und dann auch eben...
Ja, natürlich ist er dann ein bisschen rebellisch und so.
Ja, aber auch wie bewertet man das Leben, was man gelebt hat? Mhm. Und natürlich auch, mit diesem Groll darüber, dass man es unter Umständen eben nicht in vollen Zügen gemacht hat und nicht genossen hat und so. Und deswegen, ich finde diesen Ansatz, weißt du auch, welche Momente waren wichtig im Leben, weil man sich natürlich, also ging mir zumindest so instinktiv, sofort die Frage stellt, was wäre die Erinnerung, die ich konservieren wollen würde? Und so gesehen fand ich dann den Ansatz von der einen Figur total spannend, dass der sagt, hey, ich nehme was aus der Kindheit. Das muss schön gewesen sein, ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich nehme was davon.
Ja, wo er so als Baby, wo die auch diskutiert haben darüber, wie lange,
was die erste
Erinnerung ist, an die du dich erinnern kannst, losgeht, ist schon auch krass.
Das ist auch, glaube ich, sehr individuell unterschiedlich.
Mhm.
Weil, Alter, meine Schwester, die kann sich an Dinge erinnern, da war die vielleicht ein halbes Jahr alt oder so.
Krass.
Wo ich auch denke, wie zur Hölle geht das denn?
Ich kann mich tatsächlich an Träume erinnern, die ich mit 3 oder 4 hatte, so als super kleiner.
Echt?
Ja.
Du kannst dich heute noch an diese Träume erinnern.
Ja.
Die müssen ja Eindruck hinterlassen haben.
Definitiv. Ja. Da habe ich ja noch nicht allzu viele Filme geguckt, deswegen haben die wahrscheinlich Eindruck hinterlassen.
Die Kopffilme, okay.
Ja.
Naja, das wurde ja auch mal zum Theaterstück umfunktioniert, das Ganze.
Mhm.
2021 gab es eine Bühnenadaption in London. Das wiederum könnte ich mir sehr interessant vorstellen. Ja, und so war es für mich echt ein bisschen ärgerlich, weil ich das wirklich gerne total gut gefunden hätte, aber es war für mich nicht rund. Das ist nicht gut zusammengekommen, diese Elemente.
Ja. Ich habe das mit einfließen lassen in meine Bewertung und ich wusste, dass du mit der Story oder beziehungsweise wie die Handlung hier gestrickt wird oder was hier aufgemacht wird, dass du das zu schätzen musstest. Ne? Das war mir klar, dass das deins ist.
Ich bin so berechenbar.
Ja, ja. Ich wusste nur nicht, wie sehr das ins Gewicht fällt und dachte so, okay, dass das eben dafür sorgt, dass das schon einer der besseren war von denen, die du gesehen hast von Coreda.
Mhm.
Und ich bin gar nicht so weit entfernt von dir. Also ich fand die Prämisse an sich auch interessant. Aber unterm Strich, was die Inszenierung angeht, ich glaube, ich habe ein Problem mit, weil du bist ja öfter auch mit der asiatischen, beziehungsweise in dem Fall die japanische Kultur, kommst ja um die Ecke, was diese alten Samurai-Filme angeht. Dieses Laute und das Schauspiel und so. Das ist ja etwas, was dich stört. Das ist für mich komplett cool. Ich glaube, ich habe ein Problem mit diesen japanischen Dramen à la Taxi Driver, wie sie alle irgendwie, nicht der Taxi Driver, Drive My Car oder Koredas Filme und alle Filme, die ich jetzt gesehen habe, selbst Tokyo Story, diese großen Klassiker, die ich hier gebracht habe, beziehungsweise die, wo ich hier die Punkte nachgereicht habe, hat von mir 7 Punkte gekriegt. Weil mein Problem ist, glaube ich, dass die Kultur, das Verhalten in der Kultur halt so ist, dass sie recht reserviert daherkommen. Dass die immer versuchen, Würde zu bewahren und Ehre zu zeigen und nicht zu viel Gefühle zuzulassen.
Ja.
Und dadurch fehlt mir so ein bisschen die Distanz zu den Figuren, weil das halt so ein kulturelles Ding ist. Die Nähe zu den Figuren, genau, weil die halt aufgrund der Kultur nicht zeigen dürfen, dass sie gerade komplett zusammengebrochen sind oder dass sie gerade in den Tränen nahe sind und so. Und das stört mich so ein bisschen, glaube ich, bei diesen japanischen Dramen. Deswegen finde ich da selten Zugang.
Okay, ich weiß, was du meinst. Ja,
fiel mir jetzt halt besonders auf.
Dieses, weil es da viel um Gesicht nicht verlieren geht und so, ne?
Genau.
Dass man halt auch nicht so wirklich in die Leute reingucken kann.
Richtig, weil die Geschichten, die erzählt werden, sind emotional, die sind schön teilweise, die sind auch super interessant, aber wie sie vorgetragen werden und so, könnte halt dann noch Einkaufsliste gewesen sein, so, weil halt immer noch irgendwie das Gesicht gewahrt werden muss und so. Und damit habe ich so ein kleines Problem.
Bei manchen Leuten kann man da schon so ein bisschen, es blitzt so durch, ne?
Ja, klar.
Aber übrigens,
ich hätte das gerne, dass es nicht durchblitzt.
Ja, ich verstehe voll, was du meinst.
Okay.
Total. Die älteste Dame, die wir hier sehen, das ist ja Kyoko Kagawa aus Tokyo Story.
Ach.
Mhm.
Die Schwiegertochter spielt.
Und High and Low.
Ach nee.
Ja.
Okay, krass.
Naja, 147 Credits, die ist gut beschäftigt gewesen.
Mittlerweile verstorben wahrscheinlich, weil ja Ende 90er war ja Afterlife hier, 98.
Ja, bestimmt, ja.
Lebt
das
wahrscheinlich
nicht
mehr.
Jetzt nicht mehr.
Das habe ich nicht gewusst, krass.
Aber ja, das war sie. Dann sehen wir das scheinbar recht ähnlich.
Aber noch eine kleine Brücke, ja. Gucken wir mal, wie versöhnlich wir dann gewesen sind. Mhm. Oder wie sich das in Punkten auswertet. Also Koreeda-Fan bin ich immer noch nicht.
Ey, da bin ich voll bei dir. Also ich glaube, ich war bei Shoplifters ziemlich euphorisch, ne? Mit, glaube ich, 8 Punkten oder so.
Ja, da war ich bei 7,5. Dann
das
finden
ist,
wir beide sogar, dass das der stärkste Film
auf
ist.
Auf jeden Fall ist das der stärkste, ja.
Mhm. Aber wenn du so den Durchschnitt von seinen Filmen nimmst, so wie die wegkommen, finde ich das alles ein bisschen überbewertet.
Ja, also absurderweise überrascht es mich nicht, dass das von der Kritik so gefeiert wird. Es ist halt genau diese Sorte Film.
Mhm.
Und irgendwie kann der dann ja scheinbar, Alter, die lebt noch. Die ist Jahrgang 31 und lebt noch.
Oh, krass.
Wow.
Stolzes Alter.
Ja, Mann. So, dreht die noch? Nee, 2020 den letzten Credit. Wow. Krasser Scheiß. Aber ja, bin ich bei dir. Also es gibt dann doch irgendwie Regisseure, die ich deutlich lieber mag. Das ist alles halt so ein bisschen sehr trocken immer.
Ja, finde ich auch.
Wahrscheinlich ist das auch mit ein Grund, warum es die Kritik so gut findet. Ja, tricky.
Hast du recht, ja. Vielleicht ist das auch ist das genau der Grund, ja. Aber das Schauspiel hilft natürlich nicht oder so, die Kultur, um da jetzt mitfühlen zu können, groß, was natürlich wichtig ist bei so einem Drama, wo auf Emotionen gesetzt wird, so. Also, das fehlt mir so ein bisschen.
Ja, ich glaube, das ist schon auch wieder die Sorte Film, wo Projektion halt eine große Rolle spielt.
Mhm.
Wo man einfach sehr viel projiziert und diese Frage mit, was das Leben lebenswert macht.
Also die Diskussion, glaube ich, die nach dem Film stattfinden würden, die du dir auch gestellt hast, die Fragen oder die man vielleicht in so einer Gruppe zusammen diskutieren würde, wenn man aus dem Kino kommt und diesen Film gesehen hat, die sind wahrscheinlich interessanter als der Film.
Besser als der Film, ja. Okay, sind wir uns einig, geil.
Ja.
Okay.
Na gut. Dann gratuliere zum Sieg. Dann lese mal die Punkte.
Habe ich wieder getroffen, ja.
Du hast meine 5 getroffen, ja. Okay. Und das klingt nicht so, als hätte ich richtig getroffen. Insofern hat es der letzte 5 wieder reingerissen.
Das gibt's
doch nicht. Das gibt's doch nicht.
Das ist schon auch ein bisschen lustig, Mann.
Was ist daran lustig?
Dann mal die anderen Punkte. 7,6 auf IMDb. Metascore ist bei starken 91. Letterboxd 4,1.
91 Metascore, okay. Ja. So, wo stehst du?
5,5.
5,5. Mann. Ich dachte dann doch, dass die Idee ein bisschen mehr ins Gewicht fällt, was die Punkte angeht.
Aber es ist lustig, wir sind uns relativ ähnlich insgesamt, ne, was Kore-eda angeht. Also wir sind,
ja,
gab es keinen Film, wo wir eine große Diskrepanz hatten.
Shoplifters fanden wir beide überraschend dann gut,
ja,
für seine Filmografie und dann, genau, bei allen anderen Filmen.
Witzig.
Sind wir uns recht einig. Also vielleicht kannst du diesen Sample drücken mit dem Psch, 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 psch. Den habe ich jetzt nicht auf meinem Board.
Du meinst den Boring.
Ja, den.
Ne? Ja, den müsste ich jetzt natürlich erstmal finden. Ey, wo ist der? Das wird jetzt schon zu lange dauern.
Den finde ich schon ziemlich geil.
Hier.
Wenn du während des Films an dein Sample denkst, dann hat der Film was.
Boring, 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 boring.
Genau, der. Genau, der ist es. Sorry an die Letterboxd-Community, aber ja. Kore-eda ist langweilig, Mann.
It's so boring.
Ja. Ich glaube, warum ich Olli hier reingeschmissen hat, Olli, von Olli kommt jetzt Monster. Der,
okay.
Der aktuelle Kore-eda.
Mhm.
Er ist anders als alle anderen Kore-eda-Filme, deswegen.
Garantiert.
Ganz anders.
Hoffen jetzt, wir mal.
Ja.
Ja. So, ich habe Endstand.
Hau raus, auch wenn ich es nicht hören will.
Du bringst es jetzt mit dem letzten auf 4,5. Miese. Und bei mir blieb es bei dem ersten Mal daneben hauen 3 miese für mich.
3 zu 4,5, ja, okay. Letzte Rezension hat es wieder reingerissen. Alter,
bei 4-mal tippen, 1-mal 3 Punkte daneben, sonst nischt.
Stark, oder?
Ja, das war ja ich. Bei dir ist
ach so, ich dachte, ich
2-mal daneben, nee, 2 nee, miese, jedes Mal anderthalb daneben und ich habe halt am Anfang 3 miese und dann nichts mehr.
Ja, stimmt. Der erste hat es vergeigt.
Ja. Gut, 4,5 zu 3, das ist der Endstand.
Hast du wieder von dich, das ist immer schwierig, weil wenn du guckst einen Auftragsfilm und findest ihn selber ganz geil oder findest ihn selber halt komplett scheiße und da das komplett zu abstrahieren, ja, und zu sagen so, Digga, okay, ich glaube, Lee findet den richtig geil, obwohl ich den total beschissen finde.
Ja, das ist super, das ist schwierig.
Echt schwierig, ja.
Voll. Also es ist bei dem, ist bei 7 Punkten landet es, nie im Leben hätte ich das gedacht. Tja, ist der hier.
I'm sorry, I can't hear hippies.
Ich habe mich schon mit der Einleitung gewundert. Ich so, ich mag keine Klamauk-Filme. Alter, hörst du mir zu? So, hast du mal meine Filme, hast du mal die Filme gesehen, die ich mitbringe und die ich bewerte?
Naja, also.
Also Bud Spencer ist jetzt wirklich, du hast jetzt die rühmliche Ausnahme genannt, als stellvertretend, dass ich keine Klamauk-Filme mag. Das war ja ganz falscher Ansatz.
Ja, jetzt ist es jetzt auch nicht so, als hättest du hier schon 10 Celentano-Filme mit 10 Punkten bewertet. So ist es jetzt auch noch nicht.
Aber schon so, also so die Filme, die ich gebracht habe aus den 70ern und 80ern, die so in diese Klamauk-Richtung gehen, da musst du doch schon mal gehört haben, dass ich da sehr versöhnlich bin, was diese Filme angeht. Da habe ich doch keinen von denen zerrissen so oder aus der heutigen Sicht betrachtet oder sonst was, sondern ich da,
ja, nee,
die sind da ist halt so ein bisschen das Nostalgie-Gehen mit drin.
Mhm.
Die alten Belmondo-Komödien und alles, was da so gibt.
Gut, ich merke es mir fürs nächste Mal.
Ja, kleiner Tipp fürs Punkteraten, weil du immer so schlecht hier abschneidest.
Ja, hast du recht.
Dachte, ich gebe dir mal ein paar Ratschläge.
Coaching von Gess in dem Sektor, das kann nur gut werden.
Ja, vielleicht, damit du nächstes Mal auch nicht die 3 Punkte verhaust, sondern damit du eine Nullrunde
endlich
machst.
Endlich mal wieder eine Nullrunde.
Ich drück dir die Daumen.
Ist auch wirklich eine Weile her mit einer Nullrunde.
Ja, Mensch.
Tja.
Step your game up, was soll ich dir sagen?
Ja, wird Zeit, wieder besser zu werden.
Grüße an Classic Dave. Dann sind wir raus für heute, oder?
Ja.
Dann nehme ich eine Verabschiedung von ihm und sage Peace.
Alter. Du bist Assi, Mann. Was ist mit dir los? Das ist unser geehrter Bastard.
Ich habe mich schon verabschiedet.
Okay, tschüss.
Bewegt Bild Banausen.